Ja, liebe Leute, bevor es heute losgeht, ich weiß, die meisten von euch sind ein bisschen gefrustet und sitzen zu Hause und denken, na gut, jetzt noch eine Folge Gästeliste Geisterbahn, aber dann geht die Sommerpause los und dann weiß ich nicht nur, was ich hören soll, weil dann gibt's nämlich nichts mehr zu hören, sondern dann sitze ich einfach zu Hause rum und kann nichts mehr anfangen. Ich bin einsam und allein, ich bin Single, ich bin frustriert. Das Single-Leben im Sommer ist das schlimmste Leben, das es gibt. Was kann ich dagegen tun? Euch kann geholfen werden.
Also ich meine, die Singles, also alle anderen Menschen werden natürlich das Problem weiterhin haben, weil wir sind ja erstmal nicht da in der Sommerpause. Das ist natürlich eine Einschränkung der Lebensqualität, das muss man einfach ganz klar sagen. Ja. Aber Singles haben auf jeden Fall mindestens schon mal den Vorteil, dass sie LaVou, die App, sich mal besorgen können. Und da können sie nämlich mal ein bisschen auf die Pirsch gehen, sag ich mal. Und das, indem man sich auch zeigt, indem man sich bewegt, zum Beispiel.
Mit dem Handy in der Hand, oder was?
Ja, weil das Ding ist, bei LaVou kannst du nämlich auch streamen. Du kannst live streamen und dich so ein bisschen darstellen und mit anderen Leuten so auch in Kontakt kommen. Und dann, man weiß ja, viel so Chemie, die sich aufbaut, ist natürlich einfach über auch das äußere Erscheinungsbild, wie man sich so bewegt und irgendwie, wie der Mensch so wirklich agiert und nicht nur Bilder. Ja, Bilder kann jeder machen. Ein cooles Bild von oben, Photoshop, ja, ja, klar. Aber dann mal Livestream.
Coole Jojo-Tricks auch.
Ja, zum Beispiel.
Guter Türöffner.
Das können natürlich unsere Hörer alle nutzen.
Herm, du bist ja bekannt als Herm, der Date-Doktor. Vielleicht hast du für uns noch ein paar detailliertere Infos über die LaVou-App.
Was auch super wäre, wenn man so niedliche Hunde zeigt oder so beim Stream. Das wäre ein Tipp. Der andere Tipp wäre, wir haben einen Premium-Code für euch, Leute. Ihr könnt euch die App einfach laden, zum Beispiel auf LaVou.com oder guckt im App-Store nach. Und dann
Ich hab den Code. Darf ich den Code sagen?
Ja, los.
Get minus live minus now, alles groß geschrieben, live mit V.
Das gibt ihr einfach in den App-Einstellungen ein, da gibt es so einen Punkt mit, wo man einen Code eingeben kann. Und dann könnt ihr einfach für eine Woche ohne Abo, ohne alles, einfach mal die Premium-Funktion testen.
Get live now!
Geil, geil, geil. Donny flippt schon aus.
Ist Anastasia gerade bei dir, Donny?
Get live now!
Ich glaube, wir haben Donny verloren. Fangen wir mal lieber schnell mit der Folge an.
Ich bin schon live,
an.
Leute!
Okay. Vielen Dank für die Unterstützung unseres Podcasts an LaVou. Und jetzt geht's los mit der letzten Folge vor der Sommerpause. Hier ist für euch Gästeliste Geisterbahn.
LaVou, danke.
Oh Gott.
Gästeliste Geisterbahn. Der Podcast. Weiber-Cola.
Weiber-Cola.
So. Jetzt noch zurücklehnen. Und jetzt geht's los.
Jetzt geht's los. Gäste des Geisterbahn. Ihr beiden seid bei mir in Hamburg. Das ist ja auch mal was ganz. Das ist eine Premiere.
Das ist eine Premiere, absolut. Ja, wir müssen heute auf deine Zischlaute aufpassen, weil du keinen Popschutz hast.
Ja, das stimmt.
Deine hat er selten.
Zischlaute. Ich sage einfach keine Wörter mit dieser Kombination von Buchstaben. Ich muss gerade selber überlegen, was wäre das denn? Halt tatsächlich Zisch wäre halt so ein Wort.
Oder P-Laut oder T-Laut.
Ich kann immer, wenn ich irgendwas mit P sage, halt so... Penetration irgendwie so weggehen. Das ist auch genau das Erste, was mir... Das Geile ist, pass auf, mein Gedankengang gerade ist halt wirklich, du ahnst es schon. Sag jetzt nicht Penis, Donny, sag nicht Penis, Donny. Und das gibt mir mein Gehirn Penetration. Es ist ein Fluch, Leute, ich kann nichts dafür.
Na. Herzlich willkommen zur letzten offiziellen Bahn vor der Sommerpause.
Ja.
Und auch zur letzten offiziellen Bahn aus Donnys Wohnung.
Ach, das klingt ja jetzt hauer.
Jetzt machen wir Obriss hier. Ich bin richtig auf Zack, wenn ich in Hamburg bin.
Du bist sowieso ein richtiger Hamburger Jung, bist du, ne?
Ich habe schon 3 Musicals besucht heute. Zwischendurch Lasertag. Im Penny gewesen vom Vox, die Doku, ne? Jo. Jetzt bin ich hier.
Wasser auf eine Cola im Atlantik.
Klar.
Wo der wohnt der Udo Lindenberg.
Cola mit Mentos drin.
Warst du auch auf der Ripperbahn?
Nee, das ist, also wegen den Musicals halt, ja.
Aber der Penny ist auf der Ripperbahn.
Ja, ja. Ja, ja, sorry, ich habe auch das, ja. Ich wollte jetzt nicht, weil ich habe mein Hotel da. Ich habe neben dem Clochard das Hotel.
Ja.
Ist richtig
gut wahrscheinlich.
Richtig gut, ja, ja ist ja. Richtig gut. Ja.
Kommt mal noch um.
Es gab auch mal auf der Ecke, auf der Ripperbahn, ich glaube, das ist Ecke Hamburger Berg, da gab es mal so ein Casino, da war ich.
Gibt es immer noch.
Gibt es das noch? Mhm. Da bin ich auch noch
relativ betrunken drin gelandet. Das war ein super stranger Ort, ne? So ganz komische Gestalten. Und dann stehen sie alle um den Pokertisch, weil sie alle meinen, sie wissen genau, wie es geht. Und ich weiß ja gar nicht, wie es geht.
Ja.
Das war echt sehr, sehr seltsam.
Ich hoffe so sehr, dass Nils da mit so einem Tuxedo hingegangen ist. Mit so einem kompletten Monte Carlo Outfit. So. Hallo, einmal auf Rot, alles.
Ich war auch mal, es gab mal in Berlin am Alexanderplatz da in einem Hotel, gab es mal im obersten Stock ein Casino. Da wollte ich auch mal rein. Und dann,
im Park-In oder was?
In diesem genau, Park-In. Ganz oben war ein Casino und dann wollte ich auch rein, nachts irgendwann um 4 unter der Woche mit irgendwie.
Klassisch.
Und
wenn halt dann, die Greifer unten nicht da sind, dann geht man
frech, ins Casino. Das war frech. Ja. Und dann hatten die kein Leihjackett, deswegen konnte ich nicht rein.
Das haben die dir gesagt.
Das haben die mir gesagt.
Haben sonst Casinos Leihjackets?
Ja, also in diese riesigen Casinos, in diesen ganzen, in den, also Casinos dürfen ja eigentlich immer nur in Kurorten sein, also Bad sowieso. Und da haben die auch immer so Leih-Smokings und auch Leih-Fliegen.
Warum dürfen die denn nur in so Kurorten sein? Das ist,
ist einfach so eine gesetzliche Regelung, damit die nicht einfach ja, so ein etwa deutsches Ureinwohnergebiet.
Also, das heißt, das deutsche Pendant zu Indianern sind so sehr entspannte ältere Menschen mit so toller Haut.
Genau, sind Menschen, die Heilung suchen.
Ja. Aber es gibt doch auch Casinos außerhalb von Bad-Dinger, also halt Potsdamer Platz und sowas auch.
Ja, aber andere Casinos dürfen irgendwas machen, was die nicht dürfen. Ich weiß nicht, ob es die Fläche ist oder ob es gewisse Spiele sind, die nicht anbieten dürfen oder so, aber es gibt irgendwie so eine.
Gewisse Limits vielleicht auch.
Ja, oder die so. Dürfen sich auch, glaube ich, nicht so richtig Casino nennen oder irgendwie sowas oder Spielbank oder keine Ahnung. Da gibt es irgendwie so Einschränkungen.
Wenn ich jetzt ich ins Kurort bin, darf ich dann in Badelatschen da rein, aber halt Jackett? Ist das okay?
Ich glaube nicht, ganz ehrlich gesagt. Aber Luftkurorte sind ja auch, ich meine, da kann man zwar kneipen, aber ansonsten sind die ja eher so, da liegt man eigentlich den ganzen Tag auf der Terrasse und atmet die gute Luft.
Ja, du kriegst für deine Füße auch so kleine Jackets.
Oder so Fliegen.
So ein Fliegen an den Fliegen Füßen.
Nee, an jedem Zeh eine Fliege.
Nee, machen Sie ruhig dran. Ja. Haben Sie die Leihfliegen für die
ganz
Zehen?
Ganz viele, also überall Jackett, also auch für jedes Bein so ein Jackett, und so einen so kompletten Jackettmann.
So, man muss sich eigentlich Rolf im Smoking vorstellen.
Welcher Rolf?
Die Postleitzahlhand.
Ach so. Ich denke immer direkt an Rolfe, wenn du den meinst, hier Celebrity
mal. Ich denke immer zuerst an meinen Vater, weil der auch Rolf heißt, aber dann denke ich immer erst an die Postleitzahlhand.
Ja.
Und dann erst an Rolfe.
Das war auch eine geniale Idee damals von den Machern, so, hey cool, wir haben jetzt fünf Zahlen in den Postleitzahl, was haben wir? Okay, womit fangen wir an? Was haben wir mit 5? Stern? Vielleicht so ein 5?
Satansstern?
Ja. Ah, ja, gute Idee erstmal. Haben wir noch was?
Chef, ich habe einen Würfel.
Wie viele Seiten hat der?
Ja, ich könnte ja die 6, wenn wir die so ein bisschen, kann ich ja vielleicht so wegschleifen.
Okay, Buckeberg gefällt mir schon mal. Buckeberg gerade vorne. Was haben Sie noch, Schmidt? Was haben Sie noch? Haben Sie noch eine Idee? 5? Irgendwas?
Ich habe nicht richtig zugehört, aber ich habe mir eine Sonnenbrille auf meine Hand gemalt, wenn Sie mal kurz schauen würden.
Moment mal! Genial!
Meine Hand ist total gelb.
Und dann hast du irgendwie so einen komischen Erzfeind drin. Oh, Schmidt! Auf den wird dann in dem Moment gezoomt. Schießer Schmidt wieder!
Wieso heißt die eigentlich Rolf, die Hand? Also war damals schon kein aktueller Name mehr.
Hat doch nur 4 Buchstaben.
Muss doch irgendeine Marketing-Idee, muss doch dahinter gewesen sein, warum die Hand Rolf heißt.
Aber es sind doch 5 Buchstaben sein, war doch der Witz.
Ja, aber R-O-L-F
aber Rolf sind hat nur 4.
Ja, stimmt. Das hätten die eigentlich, die hätten schon auch irgendwie Bernd machen können oder so.
Absolut.
Rolf. Das hat ja mit der Wiedervereinigung zu tun. Gibt es da irgendwas mit Rolf und.
Ja. Ich weiß noch.
Vielleicht
Roffel. Was die wenigsten wissen, ist ja, die Mauer wurde vielerorts Rolf genannt.
Ja. Ich kann halt drüber wegen Rolf.
Über Rolf.
Ich war ein Luftballon, der über Rolf fliegt.
Nee, wegen Roffel, denke ich wahrscheinlich tatsächlich. Die waren ihrer Zeit voraus. Die wussten, das ist so lächerlich.
Roffel. Es gibt, glaube ich, auch so eine psychotherapeutische Technik, die Rolfing heißt. Wirklich. Ich weiß nicht genau, wofür die gut ist, aber die gibt es. Ich muss immer so lachen, wenn ich das sehe, weil ich denke dann immer, dass sie dann alle so tun, als wären sie mein Vater.
Stell das ab. Wo warst du wieder gestern Nacht?
Nee, so war der ja Gott sei Dank nie, aber ja, also dieses Rolfing, das ist so ein komischer. Aber es gibt es als Therapiemaßnahme. Ich weiß gar nicht, was man da macht. Wahrscheinlich am Boden rollen oder so.
Boah, ich bin so entspannt, Leute. Ich war auf Valentinien und war richtig schön rolfen. Golfen, sagst du? Nee, rolfen.
Schwarolfen.
Wie ist denn dein Handicap wie Handicap?
3 Rolf am Tag.
Ich habe heute auf dem Weg hier einen fragwürdigen Trend gesehen. Ich glaube, der wird sich durchsetzen.
Bald. In Hamburg.
Und nee, zwar, das habe ich in Göttingen schon gesehen.
Ja. Nee. Ja, und zwar Göttingen. Rolfing im ICE, oder was?
Das hat auch was mit Rollen zu tun. Ja, okay. Und zwar stieg ein Mann aus und hat der trug auf seiner Schulter so ein Rad. So ein Rad, die Größe von einem kleinen Roller oder so einem Schubkarren, so die Größe. Also so Pizzagröße, sag ich mal, ein bisschen größer.
Bitte schön. Merkst, damit mit der Analogie kommst du bei uns nicht weit. Ja, Pizzagröße.
Pizzagröße ist ja sehr groß.
Ja, ja, pass auf. So, und dann dachte ich, okay, und das war auch so schön mit so einer Chromfelge drauf, so ganz zu. Und dachte ich, Mensch, fällt der das irgendwo hin? Hat der eBay Kleinanzeigen Deal gemacht, dass der das irgendwo hinbringt? Oder
das war seine Armbanduhr.
Nee, und dann dachte ich, was ist denn da oben dran? Und hat das so getragen, hab ich dann hingeschaut und dann trug der das an so einer Lasche, die aus einem Gurt war. Und dann war das ein Rucksack. Dann ist das Rad, hat er dann auf dem Rücken getragen. Da war oben quasi wie so ein Loch reingeschnitten in den Reifen. Und da war dann so eine Lasche drüber und dann konnte man das als Rucksack nehmen.
Kapiere ich überhaupt nicht.
Ja, also es ist quasi ein Rucksack, der aussieht wie ein Ersatzrad, was du auf dem Rücken trägst.
Ah, oh, ist ein Bild für dich gerade. Nils Blick und Herm ist so schon so rübergelehnt, ja. Richtung Nils, so im Sinne von, ich erkläre dir das jetzt nochmal ganz ruhig und langsam. Ich
wirklich also, nicht, aber es ja, also es ist dann auch, nicht, ist auch ohne Felge wahrscheinlich, weil sonst kannst du ja gar nichts reinmachen.
Aber was denn für ein Rad? Ein Reifen? Oder
ja,
was?
Genau, ein Reifen. Richtig,
also ein Autoreifen.
Wie ein Ersatzreifen vom Auto, dicker. Nur in klein, ja. Und das war richtig, und dachte ich, okay, diese ganzen so Autofans, sowas, die kaufen sich das jetzt bestimmt alle. Und dann haben die so einen Reifen.
Wie, und wie ist das dann zu?
Da ist, also es ist obendrauf so eine Lasche.
Ja.
So eine,
aber da nach ist ein unten, Loch, ich meine, da ist ja in der Mitte das große Loch.
Ja, in der Mitte war dann halt, als wäre da so eine Felge davor. Das war quasi alles zu, die war aber durchgängig, die Felge. Da konnte man nicht durchschauen.
Ach so.
Da war quasi eine Attrappe, dass das nur ein Rad ist.
Das ist ja bescheuert.
Ja, also,
Ja, das habe ich relativ
und ich hab schon genauso wie du gerade geguckt, das habe ich dem hinterhergeschaut die ganze Zeit, bis ich irgendwann verstanden habe, was das ist.
Wow, aber das war bestimmt dann so, ich meine, Göttingen, dann kam er wahrscheinlich gerade aus Wolfsburg oder so, ist wahrscheinlich irgendwie so ein VW-Geschenk zum 25-jährigen Dienstjubiläum oder sowas.
Ja, genau.
Da kriegt man nur den kleinen Reifen für den Arm. Oder so eine kleine Uhr.
Kriegt man nach 10 Jahren. Wow, das ist ja Horror.
Ja.
Ich habe neulich bei Baris Ferraris eingesehen, der hat auch so nach so einem 50-jährigen Jubiläum oder sowas, der hat irgendwie das geerbt von seinem Opa oder Vater, der war irgendwie Deutschlandchef von Lego und hat so einen riesen goldenen Lego-Stein gehabt.
Das ist ja cool.
Das fand ich voll cool. Ja. Und ich weiß aber nicht warum. Ich so, das ist halt cool irgendwie. Und das steht dann zu Hause rum. Das ist halt ein riesen Lego-Stein, ne? Ist aus Gold, kannst Sachen reintun.
Und was haben die dafür gezahlt?
Oh, richtig viel. Ich weiß nicht mehr wie. Es war irgendwie bei Lieblingsstücke.
Ah ja. Okay, bei
Lieblingsstücke. Ich drehe schon die 5. Runde.
Als ich gerade mir noch ein paar Cocktails gemixt habe auf dem Hotelzimmer, habe ich diese RTL mit diesen Vierhändlern, ich weiß immer noch nicht, wie es heißt, Vierhändler und Schückrü oder so. Ja.
Der Typ auch bei diesem Dieter Thomas Kuhn-mäßigen,
genau, und bei dem habe ich mir voll
gemeldet. Gildo Horn-mäßigen, meine ich. Genau.
Ja. Wie lustig das wäre, wenn deine Wohnung so aussehen würde wie seine.
Der übrigens der Schlimmste von denen ist.
Das sind aber diese 60s,
die sind echt gar nicht.
Wirklich.
Das sind aber sind auch auf Flohmärkten mit Typen, die so 60s
ja, das hast du schon mal gesagt.
Immer
ja.
Die Abzocker. Wahnsinn.
Und die haben auch selber nichts geben, so, ne?
Die heißt nicht irgendwie die Supertrödler oder die Superhändler oder
ja,
die
Superhändler, so, glaube ich, ja.
Ich denke mir auch, die haben auch super oft, also die haben, genau wie er das halt hat und auch halt Gildo Horn und sowas, also diese lichtes Haar, aber dann trotzdem lange Haare. Und ich denke mir immer so, das ist die denkbar schlechteste Kombination, die du wählen kannst, wenn du so geheim hast. Weil es echt, ey, ich will da jetzt nichts, ist echt ein schlimmes Problem für viele Männer und so. Ich kann das schon verstehen, dass es ein sensibles Thema ist und so. Ne? Und ich habe da jetzt leicht reden, ich habe das Problem jetzt nicht. Aber ich denke mir immer so, hätte ich das Problem, dann ist das Letzte, was ich machen würde, ist der ganzen Rest super lang wachsen lassen. Weil das sieht einfach so weird aus von der Seite. So ein Meter lange Haare und dann aber oben vorne gar nichts. Irgendwie, nee. Und dann Schlaghosen.
Aber ich glaube, man guckt dann nur auf die Haare bei sich selber.
Ja. Mhm.
Man guckt dann gar nicht mehr hier auf den
Landeplatz. Ach so, Landeplatz, ja, man guckt nicht auf das Negativ, sondern auf das Positiv. Mhm. Ja.
Aber ich finde den anderen noch unangenehmer. Also nicht der eine, dieser...
Du meinst ihn mit der Schlappmütze?
Ja,
mit der
den finde ich den... Oh,
den finde ich aber noch halbwegs ehrlich.
Ja. Also am besten der ist einfach... Der ist ehrlich scheiße einfach.
Am besten
einfach.
Ist der immer diese kitschigen Sakko.
Wie oft guckt er das denn?
Der ist halt, ja, einmal im Monat vielleicht.
Ich finde das... Ich habe das 2-3 Mal geguckt und fand das so unangenehm. Das habe ich... Allein wie die verhandeln, das ist super unangenehm. So, das stimmt, da sind so diese Laien in diesem Raum und das Bier... Allein dieser Raum... baut ja dann so einen Druck, so noch viel mehr Druck, als würde vor den vier, klar, du stehst bei der Einsendung natürlich vor vier Händlern, könnte man sagen, ist ja viel krasser Druck. Aber es hat ja sowas so, irgendwie was Unterhaltsames und dann so ein Spruch hier und da. Aber bei diesem Raum, dann geht die Tür so zu und dann sitzt du mit so einem Profi-Händler und du sollst dann irgendwie sagen, ja, ich habe mir gedacht, 10 Euro. Und dann sagt er immer so, nee, kann ich nicht machen. 1 Euro, okay. So.
Also, ich muss ja auch was dran verdienen.
Ja, also ich fand es eher so eine gute Schaustellung von tatsächlich, ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, miese Machenschaften, aber schon so ein bisschen so Händler sind natürlich schon auch ziemlich abgewichst und wissen halt genau, was sie sagen sollen. Die riechen den Braten ja 100 Kilometer gegen Wind, dass du keinen Plan hast, wie man verhandelt. So. Finde ich da halt ein bisschen evident.
Ja, das Fiese ist ja, dass du dich entscheiden musst, dass du quasi 4 Chancen hast und natürlich die Hoffnung immer ist, ja, der Nächste gibt mir noch mehr. Irgendwie so. Und,
das macht so spannend, die Sendung.
Ja. Ja, aber das ist natürlich auch das Gemeine.
Weißt, was ich geile, weißt du, wie man die Sendung hätte geiler machen können? Als diese 4 Räume.
Wenn es irgendwo brennt?
Ja, nee, in jedem Raum ist so ein Kran, der den Händler so aufhebt und in einen anderen Raum bringt. Und du kannst so eine Joker-Karte, kannst du sagen, in diesem Raum drückst du auf so einen Knopf und dann fährt der Händler so hoch und wird so aus dem Raum gefahren. Und dann kommt ein anderer Händler auf genau den Platz.
Also, dass du quasi nur einen Raum brauchst.
Ja. Na, oder 4 Räume.
Ich weiß jetzt nicht, wieso du jetzt 4 Räume brauchst, wenn der Händler immer reingehoben wird.
Es bringt halt nochmal so ein extra, so ein Wow-Faktor. Also, hey, man weiß nie, wann der rote Knopf gedrückt
wird. Aber es wäre doch umgekehrt viel geiler, wenn du da sitzt und der Händler macht dir ein Scheißangebot, du bist irgendwann sauer und haust auf so einen Buzzer und dann fällt dem sein Stuhl so nach hinten weg.
Ja, genau.
Und fällt so eine Rutsche runter in so einen Misthaufen.
Ja, das wäre noch besser.
Oder einer von den 4 Händlern ist ein Tiger.
Du weißt
man
nie
weiß
welcher.
Nie, in welchem Raum der ist.
Ja, genau.
Das ist auch nicht schlecht.
Aber ist der dann so ein Käfig oder ist der einfach?
Nee, der ist in dem Raum, der ist frei lebend.
Ist immer erst die Tür zum Händler geht erst auf, wenn deine Tür hinter dir zu ist.
Ja. Du kriegst bei jeder Tür so ein Speer. Das ist so ein Speer und so ein Gladiatorenschild und so ein Kettenhemd. Ja, man weiß ja nie. Also ja, es ist selten, dass der Tiger da ist, aber kann natürlich sein. Sie haben ja es ja unterschrieben hier.
Wenn dann so Leute, die das Konzept nicht gecheckt haben, greifen dann so die Händler an.
Ah, einfach so aufspießen.
Damit hätten sie jetzt nicht gerechnet.
Ihr Angebot ist abgelehnt.
Könnt ihr, wo wir einmal bei solchen Sendungen sind, bei so Nachmittagssendung, könnt ihr First Dates schauen, ohne dass ihr unangenehm berührt seid?
Nein. Nicht möglich.
Das ist krass, ne?
Das ist wirklich,
ich hab das noch nicht so richtig.
Ich kann aber tatsächlich hab da Insights und zwar, ich habe das nämlich irgendwann vor ein paar Wochen auch irgendwie auf Instagram in so einer Story auch so kommentiert irgendwie und irgendwas dazu gesagt, bla bla bla. Und dann haben sich aber tatsächlich 2-3 Leute tatsächlich gemeldet, nee, nicht 2-3, so viel waren es nicht, also 2-3 Leute haben sich insgesamt dazu gemeldet und einer davon hat gesagt, sie war, oder ein Freund oder eine Freundin, irgendwie so, jemand, den sie kannte oder kennt, war da mal. Und da wurde ich quasi ein bisschen aufgeklärt und gesagt, ja, das ist gar nicht so schlimm, das sieht nur so kalt und unangenehm im Fernsehen aus, die sind da tatsächlich und daten sich da und bla bla. Und da, ja, da dachte ich mir auch so ein bisschen, ja gut, habe ich mir auch schon gedacht, aber trotzdem einfach, würde ich das nie machen. Warum soll ich denn, erstes Date ist doch so schon scheiße. Dann bräuchte, oder unangenehm oder nervös und so, dann bräuchte doch dann nicht auch noch den Druck von Kameras und sowas.
Ich finde immer die verzerrte Wahrnehmung von Männern sehr toll, die da immer so nach, ja, war eigentlich ein super Date, ich denke, wir sehen uns dann direkt wieder. Und sie so, ja, war eigentlich super scheiße, also ich würde jetzt auch gleich am liebsten direkt gehen. Und dann sieht man, das tut mir dann immer so weh, wenn man dann den Moment sieht, wo das Herz dann schon gebrochen wird und die sagt, ja also ich möchte mich da nicht nochmal treffen. Und so, und dann musst du aber so weiter grinsen und, ach, schlimm, auf vielen Ebenen schlimm. Ich kann auch den Moderator, wie heißt der ist ja auch Koch, ne?
Dieser mit den graumelierten Haaren, der kommt immer so komisch an den Tisch.
Den kann ich nicht leiden. Also
der redet auch immer. Ich habe immer das Gefühl, aber das sind, glaube ich, die Schnitte, die sie halt machen müssen, weil sie vielleicht merken, oh Leute, da geht gar nichts. Komm mal, mach mal, interfier mal. Und wir kriegen das nicht so wahr. Wir kriegen das immer nur so wahr, als so der Typ, der so ungefragt einfach immer an den Tisch kommt, so, hey, na, alles klar bei euch? Ja, ist alles klar. Warum kommst du ständig her?
Ja, und ich finde auch, dass alle Bedienungen sehen zu gut aus und sind zu gut im Smalltalk.
Ja.
Da verliert man ja dann direkt als Date-Mensch.
Ich habe das nie, ich habe das, glaube ich, immer nur 5-minütig so als Ausschnitt gesehen. Ist da, das soll quasi in einem Café immer spielen.
Oder so ein, was ist, nee, das ist schon so ein Bar.
Ist ein Restaurant.
Restaurant, Bar, aber so ganz kalt. Also die Farben sind auch gleich von der Produktion meiner Meinung nach nicht optimal gewählt. Das sieht irgendwie, hat so sehr so kalt,
das sieht aus wie eine Küche. Man sieht sehr, dass es halt ein Studio ist. So. Das verstehe ich auch nicht so, wie das so machen. Das ist so.
Quasi so ein aufgeschnittenes Restaurant.
Ja, so ein bisschen. Ja. Und dann kommen die halt auch so rein durch so einen Hof und man sieht, okay, Ein bisschen mehr Mühe hättet ihr euch schon geben können, dass es wie ein Hof aussieht. Ich glaube, das ist das alte Lila Launebär-Studio.
Ah ja, der alte Dachboden.
Der alte Dachboden.
Ja. Wie geil man den so in der, im Hintergrund so mit so einer
Pulle, der, so an der, Bar.
So Pulle, der hängt an der Flasche schon seit Jahren.
Wenn der so an der Bar wäre die ganze Zeit.
Genau, das Fell ist schon voll dreckig.
Einfach immer.
Dann machen wir noch einen Lütten. Matti.
Wo müsste doch noch das Lila Launebär-Kostüm sein? Das ist doch RTL, also müsste das noch irgendwo im Fundus
Kostüm?
Haben. Ja, ja, also ja. Die Puppe und...
Puppe?
Also der Lila Launebär.
Ja, der Lila Launebär,
der Mensch, der hängt irgendwo im Fundus.
Aber hier, Vampi und so gab es doch damals auch, oder?
Aber der Vampi war, glaube ich...
RTL 2, oder?
RTL 2.
Ah, RTL 2.
Bim Bambino war Kabel 1, oder?
Bim Bambino, Bim Bambino, oh Mann, ey.
Leonie Löwenherz fand ich auch mal gut.
Damals hatten alle noch so ein Maskottchen, das gibt's gar nicht mehr, oder? Das ist gar nicht mehr so ein Thing.
Ja, alle noch Pornos gucken.
Hugo gab es auch auf Kabel 1.
Hugo, ja, mit so einer Ziedlung.
Da wollte ich nachher auch immer so Spiele hatte und so.
Hm.
Ich frage mich immer, was Vox eigentlich mit dieser Kugel, was soll das? Da diese rote Kugel, die sie dann ihre Testimonials immer da irgendwie heben lassen.
Und aber ja, wegen der Null, wegen dem O oder was?
Das habe ich mich noch viel mehr gerade bei RTL gefragt, weil die haben in diesen Trennern vor der Werbung immer so irgendwelche Leute, die am Strand stehen und so grinsen einfach nur. Man weiß nicht, wer ist das? Die gucken garantiert kein RTL, so die aussehen.
Ja, das kann ich dir tatsächlich sogar erklären. Das ist so, das klingt so ein bisschen klugscheißerisch jetzt, aber das ist natürlich so ein klassisches Werbetrick. Das macht ja auch die Autoindustrie und sowas. Ja, nur so ein Lifestyle wird dir dann.
Ja, ja.
Das ist so Unterbewusstseinsanzapfung. Das heißt, das hat jetzt vorne rum keinen Sinn, sondern aber du verbindest dann im Unterbewusstsein so, Freizeit und gute Laune und so, jetzt geh Fernsehen gucken.
Ich finde das ja bei RTL eher fieser. Wenn es nur diese schönen Menschen sind, dann ist auch okay, weil es halt Werbung so. Dann verstehe ich das auch. Aber was ich bei RTL so fies finde, ist, dass sie das Mixen von so Models, die man nicht kennt.
Ja.
Und dann manchmal gibt es aber so Trainer mit so RTL-Promis, die dann so gerade so ein Buch ins Regal wollen. Ja. So.
Und dann um die Schulter drehen. So.
Ja, genau. Und man denkt dann so, ja, ihr müsst euch schon entscheiden, ob ihr uns jetzt entweder hier Models zeigt oder RTL fressen. Aber so dieses Mischen ist so, das finde ich irgendwie.
Ja, es gibt halt keine gut aussehenden Comedians, das ist das Problem.
Ja, aber das Fiese ist, dass ich dann natürlich bei jedem Model immer erst rätsel, hat den jetzt schon wieder für Moderator? Hat der gestern Nachtjournal gemacht oder warum ist der da?
Ich bin nur froh, dass sie eigentlich diese Horrorstimme nicht mehr haben. Das habe ich ja immer verarscht über die Jahre, dieses Mein RTL. Ja. Ich immer dachte, Alter, geh mal, chill mal.
Gregor, der war früher sogar Moderator bei RTL, ganz früher.
Ich fand die Stimme immer schon ganz, ganz schlimm. Der hat auch verschiedene Sachen dann so gesagt, der Supersommer und so. Das ist ganz, ganz weird.
Ich glaube, der war so ein Reisemagazin moderiert auf RTL Plus. Damals gab es ja auch noch Action, das Kinomagazin mit Isolde Tarrach. Die hatte immer Stirnbänder an. Das war die
Kinofrau,
die immer Stirnbänder an hatte.
Wegen cool. Rambo oder was?
Keine Ahnung, wahrscheinlich.
Action
halt. Ein bisschen ihr Style.
Stimmt,
Style
für Action.
Ist auch so ein Satz, den man selten sagt, wegen Rambo oder was?
Kann man aber eigentlich immer sagen.
Ja, eigentlich schon.
Aber eigentlich wäre die beste sozusagen Testimonial-Senderstimme für alle Sender einfach der hier Stefan Raab-Sprechertyp, dieser.
Heute kommen wir wieder raus.
Hat auch nichts mehr zu tun jetzt.
Nicht viel. Ist der nicht manchmal noch bei Schlag den Star oder so?
Doch, ich glaube, der macht da noch die Matzen.
Einsatz.
Raab in Gefahr war auch mal gut früher.
Stimmt.
Bis er es dann irgendwann nicht mehr machen konnte, weil er zu berühmt war. Dann hat es, glaube ich, Luke Mockridge oder so gemacht, eine Zeit lang oder so ähnlich. Oder irgendwie Elton in Gefahr, dann war Elton irgendwo.
Stimmt, Elton hat das dann glaube ich, immer geschickt. Aber da war auch Elton irgendwann zu bekannt.
Elton ist auch so ein Phänomen, das werde ich bis heute nicht verstehen. Bestimmt ein echt super netter Typ auf jeden
Fall.
Super
netter Typ, absolut.
Kann ich mir, vielleicht deswegen ist er auch so erfolgreich. So, wahrscheinlich jeder denkt, wie ich auch gerade, aus der Ferne so, ja, ist auch ein netter Typ, mit dem gehen wir ein Bierchen trinken und so. Aber ich habe trotzdem immer so meinen Zynismus nie loswerden können, so, das ist jetzt in Deutschland so der Entertainer-Typ, der Elton. So.
Der Elton.
Aber er ist tatsächlich gar nicht so ein schlechter Moderator. Hat immer diese Schlag den Rapp-Sachen und so schon, muss man auch erst können, diese Leute da in Schach halten und sowas. Ich war aber immer ein Gätchen-Fan dafür. Fand ich immer super, wie Gätchen Schlag den Rapp gemacht hat.
Ja, Obnöfer hat das auch super gemacht.
Ach so, Obdi auch. Ja, stimmt. Obdi war auch mal geil. Stimmt.
Na.
Ja, ja.
So, Nils, ich denke, wir haben uns jetzt lange genug vorbereitet, sind warm. Kommen wir jetzt zum lange angekündigten Teil. Die Leute warten drauf. Wie war denn Seminar für Mundharmonikas. Ah,
Bluesharp.
Ja. Bluesharp.
Muss ich direkt korrigieren.
Das hast du mich gerade Bluesharp Herrn genannt?
Direkt schon so einer, oder was?
Ah, geil. Sowas wollte ich hören.
Ja, ja. Nee, Bluesharp.
Nils, wie war denn Bluesharp?
Einsteigerkurs
Bluesharp.
an einem Samstagnachmittag. Es war sehr warm in einem Akustikinstrumenteladen in Berlin.
Oh, ich liebe jetzt, ich lieb's.
Kann ich fragen, bevor es. Wie hat dich Maria angeguckt, als du die Wohnung verlassen hast zum Blues?
Sie war gar nicht da.
Ah, okay,
sie war, glaube ich, sehr bewusst an diesem Tag nicht da. Sie ist irgendwie ins Grüne gefahren und hat mir diesen Tag überlassen.
Ja.
Ich wollte es einfach ausprobieren. Es war wirklich witzig. Der Typ, der diesen Kurs gemacht hat, der ging so nachmittags um 3 los. Es waren so, ich glaube, wir waren insgesamt höchstens 10 Leute. Warte, ich kann auch durchzählen. Die Frau hinter mir, der Typ hinter mir. Der Typ hinter mir hieß Helfried, auch ein geiler Name.
Also es ist genau der Name, den ich erwarte bei einem Blues-Hab-Kurs.
Dann war da ein Vater mit seinen 2 Kindern.
Kindern
dann auch. Saß vor mir noch eine Yogafrau und der Instructor und der Besitzer vom Laden. 8 Leute waren wir.
Was? Echt so viele? Wie oft ist das?
Das war jetzt nur einmal, sozusagen. Der Typ gibt auch so.
Ja, und der Typ habt ihr nie wieder gesehen, glaube ich.
Also der gibt auch so Hab-Kurse und also so Einzelkurse sozusagen. Irgendwo am Ostkreuz. Und der hat aber, jetzt haben sich aber alle darauf geeinigt, dass wir einen Aufbaukurs machen mit ihm, sodass wir auch nochmal alle in der Gruppe zusammen üben cool. und spielen und so. Und der ist jetzt, glaube ich, Anfang November, 9. November oder so, auch wieder im Laden. Naja, es war auf jeden Fall, also erstmal hatte der Typ, hat jeder so ein Hefter bekommen, ne, wo so Notationen drin standen, wo so ein bisschen so der Aufbau einer Blues-Harp, es gibt so offensichtlich Unterschiede, aber das, was wir gängigerweise Mundharmonika nennen, ist wohl eine Blues-Harp. Und er hat dann da so ein Hefter, wo auch so der Aufbau drin stand und wie man die so richtig reinbläst und so. Und er hat gesagt, das wäre ein Skript, ein Manuskript für ein Buch, das er schreiben wollte. Aber das ist nichts geworden. Aber für uns ist das jetzt gut. Das haben wir alle bekommen. Da sind so Bezeichnungen mit den Worten. Das müsst ihr jetzt nicht drauf achten. Das war eigentlich für die Bilder. Die sind jetzt natürlich nicht dabei. Also, es hat schon mal direkt mit so einem zerschellten Traum von ihm angefangen. Und der Typ war aber so ein totales Berliner Original. Saß da irgendwie so und hat die ganze Zeit. Ich habe dann immer gedacht, ich müsste eigentlich mal die Sprüche aufschreiben, damit ich die alle irgendwie mal rezitieren kann. Weil der wirklich einen Spruch nach dem anderen gebracht hat. Es war so lustig, wie der so berlinert hat und immer so gesagt hat, irgendwie so, na, musst du hier so richtig zwischen die Lippen pressen, das Ding und so, wie man das halt so macht. Und dann hat man auch immer so gemerkt, dass ich ein bisschen zurückgehalten, weil 2 Kinder dabei waren. Dann hat er wahrscheinlich noch gesagt, wie du zwischen die Schenkel drückst, war und so. Und hat dann aber immer irgendwie so, er hat es auch gut erklärt, man hat es irgendwie kapiert, man hat das Prinzip kapiert. Es gibt wohl im Mundharmonikaspiel 2 Techniken, wo man sich entscheiden kann oder wo man gucken kann, welche einem mehr liegt, weil das Ziel ist quasi immer einen Ton zu spielen. Wenn wir jetzt so in so eine Mundharmonika pusten,
dann machen wir aber gleichzeitig
3 Töne gleichzeitig, 4, 5. Und das Ziel ist immer einen Ton zu spielen.
Wie viele Töne sind es denn insgesamt? Sind es 7 oder was? Oder?
Nee, es sind, glaube ich, 12 oder so. Okay. Also es geht ja bei E los und dann, also in der Mitte, ab dem 4. Loch startet die Tonleiter wieder. Und es geht immer darum, einzelne Töne zu spielen. Das ist sozusagen das Ziel, also gerade im Einstiegskurs. Und dann gibt es einmal die Technik, du steckst die ganz tief in den Mund, die Harp, so quasi so weit wie es geht und fängst an so zu pusten und schiebst sie ganz langsam nach vorne und ab einem gewissen Punkt spielst du nur einen Ton. Es gibt so, du musst dann auch den Mund so ganz leicht schürzen, während du das so nach vorne schiebst und dann irgendwann spielst du nur noch einen Ton. Das ist dann quasi die Position, in der du bleiben musst und von der aus kannst du dann nach links und rechts ziehen und die einzelnen Töne spielen. Das ist eine Technik, das ist, hat er erklärt, die moderne Technik.
Also wenn ich ganz kurz fragen darf, klingt ein bisschen so wie, dass es auch ein bisschen wehtut, so ähnlich wie bei, man ja erst Hornhaut entwickeln muss beim Gitarre üben oder so. Ist es dann da auch so? Oder
nee, du musst ganz locker, die Lippen müssen ganz locker bleiben. Du darfst nicht zu sehr pressen, sonst wird es nichts, sonst spielst du immer zu viele Töne. Okay. Also musst ganz locker lassen und so ganz leicht so, hat immer gesagt, zu einem O hat er, glaube ich, immer gesagt, den Mund, weil man immer sagen soll, oh, wie toll. So. Und dann,
Haben da deine Lipfiller Probleme gemacht oder ging das?
Was hat Probleme?
Deine Lipfiller, haben die da Probleme
gemacht? Meine Lipfiller?
Ja.
Achso, du meinst ganze Botox oder
was? Ja.
Ich habe ja nichts gemerkt, aber es war egal. Also das ist die eine Technik, die ich relativ kompliziert fand, die allen sofort sehr gut von der Hand ging. Die aber so die moderne.
Die ging natürlich gut von den Lippen,
genau. Die aber so die moderne Art ist,
Mundharmonika zu spielen. Eigentlich nicht cool, ja.
Eigentlich nicht cool.
Ja.
Und dann kam die klassische, die auch der Herr Richter erfunden hat, der nämlich auch der Erfinder der Mundharmonika ist. Das ist die Richtermethode, also von 1896, wenn man immer die erfunden hat. Dabei schiebt man die Mundharmonika so leicht rechts in den Mund und pustet quasi nur nur, ich mache jetzt den Mund halb zu, nur durch die rechte Mundhälfte Luft und schiebt die Mundharmonika so da rein und hält mit der Zunge die Löcher auf der linken Seite zu, sodass quasi die Luft dann nur durch das rechteste Loch in dem Moment
kommt. Und das ist dann auch so der bluesigere Sound, den willst du ja natürlich. Ne?
Na, der Vorteil bei der Richtermethode ist, dass du auch gleichzeitig noch Akkorde spielen kannst, während du Einzeltöne spielst. Weil wenn du dann mit der linken, wenn du dann die linke Mundhälfte noch aufmachst, kannst du noch die Töne da drüben spielen. Und das ist so, deswegen ist das eigentlich die vielfältigere, aber weniger benutzte Methode, die mir aber viel leichter von der Hand ging. Weil vor allem dieses, die anderen Löcher mit der Zunge zuhalten, das ist, das schien mir irgendwie viel logischer und viel einfacher und viel simpler. Und so habe ich dann die ganze Zeit gespielt. Und dann ging es halt darum, dann haben wir ja die ganze Zeit.
Der Streber, sowas, ein bisschen so, die schwierigere Technik direkt. Nee, so
es fiel mir einfach leichter, weil ich habe vorher die ganze Zeit abgekackt, weil es war nämlich so, dass wir dann immer, wir mussten dann immer einzelne Töne spielen oder so Tonleitern oder so und auch immer so mit einatmen, ausatmen, weil das ja unterschiedliche Töne sind. Und dann war es so, dass jeder einzeln nacheinander vorspielen musste.
Oh.
Und immer das, was er uns gerade gezeigt hat. Und immer, wenn wir alle gespielt haben, ich dachte, oh, ist doch voll einfach. Und immer, wenn ich dann alleine gespielt habe, hat er mich immer so angeguckt und gesagt, ja, das ist jetzt egal, das kriegen wir auch noch hin. wollte mich immer so ein bisschen motivieren. Ja, ja. So. Und ab dem, wenn ich die Zungentechnik ausgewählt habe, hat er gesagt, ja, das ist super. Und so, da hat es dann auch immer sehr gut funktioniert. Und ich glaube, den anderen hat die nicht, die fanden die irgendwie nicht so, die fanden diese Lutschmethode besser, diese moderne Methode, ich bin da aber offensichtlich einfach eher der Traditionalist, was die Blues-Harp betrifft.
Wie war so die Stimmung? Also habt ihr auch so ein bisschen Smalltalk gemacht? Was sind das für Leute gewesen? So, was war da so?
Also es wurde ja erstmal gefragt, warum wollt ihr das? Das erste, was er gefragt hat, jeder musste erklären, warum er jetzt da sitzt. Das ist schon mal super angenehm.
Habt ihr euch so einen Ball zugeschmissen?
So eine Mundharmonika zugeschmissen?
Da habe ich auch schon gedacht, oh Mann. Er
hat einfach, naja, vielleicht stellt sich jetzt erstmal jeder einfach vor, sagt, wie er heißt und warum er heute hier ist. Und
hast du dann gesagt, dass du Teil eines Podcasts bist und Mundharmonika hast du geschrieben? Nee.
Ich habe dann, dann haben die Leute erzählt, dann waren da eben diese zwei Kinder mit ihrem Vater, die Kinder spielen irgendwie Bass oder Gitarre oder Klavier und sie wollen jetzt noch ein Instrument lernen, dass sie auch jetzt in den Sommerferien unterwegs spielen können. Und der Vater von denen hat gesagt, ja, er will auch so ein bisschen, er spielt auch ein bisschen Gitarre und will jetzt auch. Dann kam eine Frau, die hat gesagt, sie ist Oma und sie hat ihren Kindern auch schon immer Gitarre zum Einschlafen vorgespielt. Mhm. Und jetzt für ihre Enkel würde sie gerne Mundharmonika lernen, wo ich auch gedacht habe,
was ist das denn für ein Glück in dieser Familie?
Die Herleitung passt doch überhaupt nicht. Sicherlich zu Hause. Und dann Helfried hat gesagt, er findet einfach Instrumente interessant und wird halt jetzt gern so ein bisschen in Mundharmonika einsteigen. So wie es, ich glaube, ich war sogar vor ihm, ich habe sowas Ähnliches gesagt. Ich habe gesagt, ich finde es einfach lustig, so viele Instrumente wie möglich ein bisschen zu spielen. Und deswegen habe ich gedacht, ich probiere das hier mal aus, weil ich Mundharmonika einfach interessant
finde. Ach was, du sagst ja bestimmt so da, ja, ich bin Nils Buggeberg, euch ist wahrscheinlich schon aufgefallen, dass ich Nils Buggeberg bin. Naja, okay, Moderator und so, gerne.
Ihr kennt ja lieber. Kennt mich natürlich im Blut.
Da gibt es Geisterbahn, ne?
Kennt ihr ja alle. Irgendwer.
Ja. Und ja, wir machen meinen Horizont erweitern, ne? Ihr kennt ja meine Band Fritten und Bier.
Unangenehm.
Aber Helfried, was ist Helfried für
ein Helfried kennenlernen? Ich fände das schön, du gesagt, du Helfried, überleg dir, also denk dir einfach selber was aus, warum du hier bist. Also wenn du jetzt nochmal, wenn du meine Sachen nochmal sagst, das ist irgendwie nicht cool von dir.
Ja, der hatte auch oft Probleme. Bei Helfried lief es auch, der war auch sehr nervös immer und hat dann sich oft veratmet. Das passiert auch beim Mundharmonika-Spielen sehr oft, dass man vergisst, weil man muss sehr viel, das Komplizierte ist eigentlich die Arbeit mit der Luft, weil man sehr viel, man atmet sehr viel ein, um das dann so zu verwenden, aber es gibt ja auch viele Töne, die gezogen werden und dann passiert es ganz oft, dass man zu viel einatmet und hat dann plötzlich alles voll Luft und man weiß nicht, wohin damit.
Man
muss quasi immer in den Ghost Notes, in den leeren Tönen, muss man quasi schnell ausatmen und viele vergessen das dann und dann kippen die irgendwie schwindelig vom Stuhl. Oder
ja.
So. Ja, also das hat Gott sei Dank nicht passiert, aber man hat schon gemerkt, einige Köpfe wurden schon rot zwischendurch bei so gewissen Übungen.
Ja.
Und dann gab es aber irgendwie in der Mitte des Kurses gab es auch Kaffee und Kuchen für alle. Das fand ich auch etwas überraschend.
Schön aber rein in die Mundharmonika damit.
Eigentlich ein bisschen mit dem Besitzer des Ladens
unterhalten. Was kostet so ein Kurs?
Ich glaube, der hat 40 Euro gekostet.
Ja, oder sowas. Also nur so ungefähr im Rahmen.
Ja, ich glaube. Also ich weiß es nicht mehr genau. Ich meine irgendwie sowas.
Hast du so ein geiler Deal? So Helfried kennenlernen, Kaffee und Kuchen, ein bisschen was?
Du, das ging von ungefähr von, ich glaube, von 3 bis 7 oder so. Also es war schon, und man hat dann echt die Grundlagen und Basics drauf. Und ich übe jetzt zu Hause immer Tonleiter, weil die Tonleiter auf der Mundharmonika, also wie gesagt, ab dem vierten Loch geht sie los, wer das mal selber ausprobieren will. Ab dem vierten Loch geht sie los und dann ist es C, D, E, F, G, A, E. Ja, aha. Und dann ist es aber, ich glaube, A und H sind beide gezogen. Alle anderen sind immer einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, ja. Einatmen, ausatmen, ausatmen und dann erst wieder einatmen. Ja.
Klar.
Und klar.
Klar. Warum guckst du mich dabei an?
Das ist bei der Blues-Hub normal.
Ja. Ich bin da schon längst drin im BHP.
Und das ist natürlich, das ist einfach, das ist, glaube ich, wirklich sowas, was man einfach nur durch Übung. Und dann natürlich auch korrekte Fingerhaltung. Man muss die ja so in die Hand schieben und man muss mit der anderen Hand so einen Trichter formen.
Ja.
Um da, um den Sound zu modulieren.
Aber willst du dann eigentlich später tatsächlich dann auch mal mit so Gitarre und dann diesem komischen Gestell dann mal was machen oder was? Weil das, glaube ich, das ist doch dann richtig geil. Da kannst du ja wirklich so Melodie drauf spielen und die Akkorde mit der Gitarre und so.
Ich habe mir so ein Gestell schon geholt.
Ja, das war mir klar.
Weil es aber auch, es gibt ja einen Trick, den ich seit Jahren schon mit Harps mache, der immer so einen Spaß macht. Ich spiele ja meistens klassische Stimmungen auf der Akustikgitarre, also irgendwelche D-Dur Akkorde und so, irgendwelche Dur-Akkorde. Und wenn man dann eine Mundharmonika in D spielt, also die sind ja alle in Stimmung, wenn man eine Mundharmonika in D spielt,
also jeden Ton spielen eigentlich.
Genau, ne? Ja, dann passt das immer.
Genau.
Und deswegen kann man immer so geile Mundharmonika-Solos spielen, wenn man irgendwie einfach irgendwas auf der Akustikgitarre spielt.
Ist ja genau dieser gleiche Trick, gibt es ja auch beim Klavierspielen, wenn du quasi nur irgendwie in einem Key, glaube ich, im C oder so bist, dann kannst du, und dann ist es ja quasi diese Monotone Scale, du kannst dann nur die weißen Tasten, kannst du dann zum Solo benutzen, kannst du einfach alles drücken, so.
Genau.
Vorausgesetzt, du spielst diese bestimmten vier Grundakkorde, und deswegen, ich habe neulich mal so ein Video gesehen, wo einer auch so ein Klaviertyp einfach auch so sagt, so fürs Internet, das ist alles Bullshit, wenn das einer mal macht, dann wisst ihr sofort, der kann nicht wirklich Klavier spielen, das ist nur so ein Trick, der so aussieht, als könnten wir ein Klavier spielen, und dann macht er das genauso, und macht aber auch die Moves dazu, so, und du siehst ja wirklich seine Finger treffen, immer nur weiße Tasten. Und es ist einfach völlig random, was er macht. Und das Einzige, was ich dachte, war immer so, okay, das muss ich unbedingt auch wissen.
Ja, absolut, das stimmt. Ja, so ist das mit Mundharmonika auch. Also habe ich bisher immer Mundharmonika gespielt.
Ja, aber es klingt doch cool. Vielleicht kann man ja da was vom 5. September erwarten.
Ich wollte gerade sagen, rechne jetzt fest im Solo von dir.
Ich will da gar nichts spoilern.
Ja, oder selber Druck machen.
Ich kann nur sagen, man darf gespannt bleiben, was da am 5. September passiert.
Okay.
Jetzt eine Frage, ich weiß nicht, ob du es nur so dahergesagt hast oder ob das wirklich ein Fakt war, aber du hast gerade gesagt, dass die Mundharmonika wurde erst so 1800 irgendwas erfunden.
Ja.
Das finde ich ja voll krass, weil ich verbinde die ja so mit Wilder Westen und sowas irgendwie im Kopf. Aber ist ja dann gar nicht
so. Aber das war ja doch auch Wilder Westen, so Ende 1800 irgendwas war doch so Wilder Westen, tatsächlich.
Da war noch ein bisschen, da war so Wilder Westen vor Industrialisierung, genau.
Ja.
So Bud Spencer-Zeit.
Bud Spencer, Baked Beans Chips-Zeit. Ja,
Baked Beans gibt jetzt die Chips davon, von GeoChip.
Genau. Bud Spencer,
Baked Beans sind übrigens, muss ich dich, ja doch, diesen stimmt, Bud Spencer und Grilled Chicken ist Terence Hill, habe ich mir gestern geholt. Schmeckt überhaupt nicht wie Grilled Chicken. Schmeckt einfach original wie Chakalaka, dieses andere Scheiß.
Habe ich aber auch gedacht, dass die da nicht schon früher drauf gekommen sind, die als Werbefigur für Chips zu nehmen. Ich fand es auch sehr lustig, dass bei PlayStation gibt es irgendwie so PlayStation Deals oder sowas. Da finde ich auch, also wenn du irgendwie mit PlayStation Plus Abo hast, kriegst du irgendwas günstiger, und da habe ich auch gedacht, schön, die reden ja nicht lange um heißen Brei, kriegst 30% Rabatt bei Burger King und Monster Energy.
Ja, es ist auf jeden Fall, ich finde es irgendwie gut, so Sachen zu machen, die man noch nicht kann, und auch so einen Kurs zu machen, und ich finde es natürlich vor allem gut, wenn der einfach einen Tag stattfindet. Also ich würde jetzt, glaube ich, nicht 5 Wochen lang einmal die Woche eine Stunde zum Blues-Harp-Unterricht laufen. Aber wenn man das dann so kompakt einmal so als Workshop macht, dann habe ich irgendwie Bock, auch so einen Quatsch zu machen.
Ja. Obwohl es auch witzig wäre, die Vorstellung schon mal vor, du gehst da echt so schon seit 6 Wochen hin, so 2-mal die Woche, und dann so nach 6 Wochen, das ist wirklich so wie so die Zeit, wo man zur Berufsschule oder so musste, rauchst so eine draußen mit den anderen, weißt du, so, gibt schon so Klicken und so, ich habe halt gar nicht gelernt und so, weißt du, so, schon so eine Routine drin. Und dann hörst du von denen so, wollt ihr mal reinkommen, los, ihr Lippen zusammengepresst, ab jetzt.
Ihr seid nur noch genervt davon.
Dann spielst du auch so ein trauriges Lied auf der Mundharmonika morgens in der Bahn.
Ja, ich dachte, dass ich da rausgehe und irgendwie einen Bluesriff spielen kann, aber da habe ich mich sehr getäuscht.
Du musst einfach jetzt immer dabei haben und dann in Berlin in der Bahn oder so dann einfach Solo spielen, wenn halt diese Gruppen reinkommen und dann diese Ziehharmonika dann so spielen und so.
Und dann irgendwann zum Supertalent.
Dann tust du aber so, die kommen dann zu dir und du packst du auch so aus, als wärst dein Geldbeutel, so, weißt du so. Und dann kommst du aber dann auf einmal dieses shiny Ding raus und machst einfach so mit. Da bin ich mal gespannt, wie die reagieren.
Diese Viral Nils.
Ja. Genau, aber alles so gestellt. So. Hat auch dich haben so beauftragt, ja, fahr mal da mit. Ja. Warum denn eigentlich? Ja, film mal so ein bisschen einfach mein Live.
Und dann am Schluss in die Kamera, weil wir dich lieben.
Genau. Ich habe übrigens auch eine kleine Mini-Story mitgebracht. Ich habe mir die aufgeschrieben, weil ich das wollte ich unbedingt hier erzählen. Und zwar ist mal wieder so ein, im Bereich Pfandflaschen, Pfandflaschenwelt. Und das war hier um die Ecke bei dem Rewe. Vielleicht war da ein oder andere da gerade irgendwie.
Ich habe ihn gesehen.
Ja, genau. Mhm. Und dann habe ich da Pfandflaschen weggebracht und also so, ich hatte mir natürlich wieder übelst viel so. Also wirklich extrem viel. So einen ganzen fucking IKEA, blaue IKEA, die große blaue IKEA-Dings voll mit Pfandflaschen so. Und richtig viel Geld, ne? Also auch die PET-Flaschen. Also richtig so wie ich, ein paar Millionen waren das schon auf jeden Fall. Und dann stand ich da so an und einer war vor mir, der hatte so ganz normal, also 8-6 Flaschen oder 6-6 Flaschen, ging auch relativ schnell vorbei. Aber wir haben halt noch kurz gewartet und hinter mir war jemand. Und ich drehe mich so um und ich weiß, ich habe diese große Tüte da, bla bla. Und drehe mich so peripher um und sehe halt, er hat irgendwie so eine Flasche in der Hand so, ne? Und natürlich halt so gesagt, so, ja, hier kannst du gleich vor, so, ne? Dann war der andere Typ vor mir fertig, ich lasse ihn halt so vor. Und dann hat er wirklich hinter seinem Rücken versteckt gehabt, eine große Tüte mit Pfandflaschen. Der hat mich richtig gebumst. Der hat richtig mich verarscht. Der hat dann hingegangen und dann habe ich wirklich auch so gesagt, so, okay, wow, du hast ja noch voll viele Flaschen. Und dann drehte ich es um und sagte, ja, sorry, ich muss schnell. Und hat er das so gemacht. Ich stand die ganze Zeit da wie so ein Depp und warte halt auf die weirdeste Situation ever. Yeah. Du stehst ja noch da und wartest einfach und hast quasi deinen Gegner jetzt noch vor dir. Ist nicht wie beim Autofahren so irgendwie abgeschnitten und dann ist er weg so, sondern ich stehe noch da.
Hättest du mal auf den grünen Knopf zum Bon drücken.
Sowas oder diesen Alarm und so. Und dann fand ich so wieder, da war ich so perplex und wusste gar nicht, was ich machen soll, weil ich das so assi fand. Ja. Einfach so, wenn man einen schon vorlässt und dann hat er mich wirklich so.
Hat er dich genatzt, hat er dich.
So ein Nepperschlepper. Der hat mich richtig getrickst.
Ja. Krass.
Und dann geht er davor und dann kommt's Beste, kommt er mir entgegen, als ich fertig war und wirklich hat mir so auf die Schulter geklopft und so. Aber nicht böse gemeint, sondern wirklich so, sorry, Mann. Und dann war ich wirklich so, ich weiß nicht, bin ich jetzt sauer? Oder war das jetzt cool? Ich weiß nicht. Und dann habe ich so apathisch meine Flaschen da rein und habe nur währenddessen die ganze Zeit daran gedacht, was war das für eine weirde Situation?
Ey. Hast dann eine E-Mail geschrieben an abzocke@kabel1.de zu diesem Typen, der einen mal warnt vor solchen.
Der hat bestimmt was ist jetzt ein Pfandautomat oder kommen wo gehen denn rein die Sachen hier? Oder?
Was ich ja erst wahnsinnig spät gecheckt habe, ist, dass Pfandautomaten immer so einen Haken haben, an dem man den Beutel hängen kann, indem man seine Pfandflasche.
Was? Hau ab!
Ja.
Wenn das mal kein Lifehack ist, den unsere Rubrik, die wir seit 2 Jahren nicht mehr machen.
Die haben immer einen kleinen Haken da, dann kannst du die Tüte dann so einhängen und kannst dann daraus
direkt. Aber die sind nicht für unsere größten Flaschen. Ich rede hier wirklich von kiloschweren
IKEA-Tüten. Doch, natürlich. Ich habe ja auch immer hier nur mit IKEA-Tüten. Also ich habe natürlich immer nur Plastikflaschen. Du hast ja wahrscheinlich immer die ganzen Glasflaschen vom Bier und so, aber. Ja. Ist ja auch immer so dieser Scheiß.
Was ist das für ein Image, was wieder bei mir?
Nein, aber du trinkst ja kein Bier. Also ich trinke ja kein Bier, aber. Ist auch so ätzend, diese Glasflaschen für 7 Cent, die dann so super schwer sind und
8
so.
Cent.
Das hat mich immer abgefuckt früher.
Ich finde es auch, ich versuche jetzt nur noch Mehrweg zu kaufen und es ist so nervig, der Softdrinkmarkt ist im Mehrwegbereich nochmal schlechter. Es ist wirklich
traurig. Ja, ist schlechter geworden.
Das vor allem, weil die, ich glaube, das beißt sich wahrscheinlich jetzt einfach mal so ganz laienhaft vermutet, dass die ja wahrscheinlich auch jetzt mittlerweile auffallen müssen oder wollen durch die Form der Flasche oder sowas. Und dann ist es ja oft dann so eine Flasche, die halt eben noch nicht die Norm der Mehrwegflaschen oder sowas hat.
Ja. Also du hast eigentlich nur Coca-Cola und dann so 1-2 kleine lokale Sachen und da gibt es dann auch nichts ohne Zucker und so. Das ist schon immer sehr enttäuschend. Und dann nur in so ganz kleinen Flaschengrößen.
Hast du die Cola-Flasche gesehen, die ich neulich gepostet habe? Diese 1 Liter, die 1 Liter Glasflasche?
Oh, die gibt es jetzt auch in Deutschland, ne? Mit diesem
geilen Logo drauf. Ich weiß nicht, warum. Die gibt es bei einem Supermarkt, nur bei einem bis jetzt habe ich es gesehen. Die gibt es da. 1 Liter, eine große, schön schlanke, sehr lange Glasflasche Cola.
Finde ich super. Und bei den 05er machen sie jetzt auch so mit einem ganz alten, ganz schlichten Logo drauf. Haben die nicht
diese Retro-Mäßig.
Das war ja früher normal, dass die Cola eine 1-Liter-Glasflasche
Erzählt uns mehr, Gandalf.
Und war auch die 1,5 Mehrwegflasche gibt es ja auch nicht mehr, jetzt sind nur noch jetzt 1 Liter. Da, die gab es zum Beispiel,
so,
da waren dann auch immer auch
hetzend.
Ja, aber da waren in die Bilder immer drauf und so. Auf
Die,
das fand ich immer gut.
Ja, aber die war nicht gut.
Wieso war, warum?
Weil das, weil 1,5 Liter gerade zu viel ist, um ausgetrunken werden zu können. Da bleibt immer so eine Pfütze, da bleibt immer eine Pfütze zu viel, was man dann nicht mehr trinken kann, weil das keine Kohlensäure
hat. Was wäre denn für dich genau? 1,34?
Ne, 1 Liter ist perfekt.
1 Liter?
Ja.
Nee, für mich nicht. Wenn ich so eine richtig geile Gaming-Session einlege,
ich brauch
mit meiner Ray-Ban-Sonnenbrille, mich hier so explodieren lasse, bei der Play-Zi aber richtig reintauche.
Ja, auch so 3 Liter Slurp.
Ja, ich bin ja also, ihr lacht, aber ich bin ja wirklich so, habe ich ja schon öfter gesagt, bisschen Coke Zero-süchtig irgendwie. Und ich kaufe mir schon öfter mal die 2-Liter-Flasche durch. Ich hau mir die weg.
An einem Tag. Da kaufe ich dann lieber 2 1-Liter-Flaschen.
Ja? Fürs Gewissen.
Nee, einfach weil's frischer bleibt.
Hast du dann weil so einen Helm
und am geilsten schmeckt ja immer der erste Schluck aus einer Colaflasche. Also wenn die ganz frisch aufgemacht ist.
Aus der Dose am allerbesten. Würde ich sagen.
Ja, ich finde diese kleinen Dosen, ich weiß auch nicht.
Die ganz kleinen, die gehen gar nicht.
Glasflasche.
0,33 muss so es geil. Sein. Ja. Finde ich.
Hm. Ja, die gibt es aber gar nicht mehr, diese normalen 0,3er-Dosen.
Es hat mich immer
Speierdosen.
Nee, nee, es hat mich immer, das stört mich auch, diese schmale Form der Dosen, da ist auch 0,33 drin.
Ja.
Man denkt aber, es ist weniger. Das stört mich auch. Ich brauche auch, wenn eine Dose schon, dann die klassische Form.
Ich finde auch irgendwie, ich weiß nicht, ob das nur Einbildung ist, aber ich habe das Gefühl, diese schlanken Dosen, die schmecken noch metallischer als irgendwie andere.
Ja, genau, habe ich auch das Gefühl.
Und ich werde wütend, wenn ich irgendwo essen bin und dann so eine 0,2 Glasflasche hingestellt bekomme.
Oh nee, die gehen gar nicht.
Ich auch, Leute, was ist denn los?
Das ist wirklich schlimm.
Bin ich hier solche Pröbchen probieren oder was? Weil da hat man das Gefühl, da ist noch weniger drin, weil das Glas so dick ist. Und dann,
ja. Ach. Wie geil, wenn die dann auch einfach so eine Ketchupflasche, auch so alles so klein, so ein Restaurant irgendwie. Alles in so, war gar nicht geil, aber witzig. Aber Flugzeug, wir sind ja alt genug, wir kennen ja noch die alten Flugzeugdosen, die kleinen, die Gas, die ist ja auch immer geil. Die waren 0,1 oder so, ne?
Genau.
Ganz weirde, kleine, so kleine Mini, so für die Littles.
Gab es auch vor ein paar Jahren immer auch noch im Supermarkt, so im Sommer, als so ein Cola 24er Pack oder sowas, wo dann diese Mini-Dosen drin waren, so Flugzeugdosen.
Aber wo Flugzeug, ich habe neulich irgendwo so einen Bericht gesehen, irgendwie beim Durchseppen, und da ging es um Ryanair, und die machen ja immer diese Rubbellose irgendwie kurz vorm Landen. Ja. Kann man so Rubbellose bei denen kaufen, und dann sagen die, dass das gespendet wird. Aber die müssen nicht offenlegen, ob und wie viel sie davon wirklich spenden, weil das im internationalen Luftraum passiert. Und da haben die halt keine Auflagen.
Oh, Ryanair, ey.
Ist ja cool. Man muss sie lieben.
Das ist eine gute Idee. Ne? Habe ich gesagt, okay, ist scheiße, aber Respekt, da diese Lücke gefunden zu haben. Also eigentlich können die da wahrscheinlich auch ein Casino dann machen, dass die dann so durchgehen mit so Jackets an und so.
Stimmt. Ist ja eh besser. Stell dir vor, alle Ryanair-Leute, die in Ryanair-Flugzeug boarden, müssen erstmal am Eingang so ein Jackett anziehen.
Ich dachte auch gerade, Leihjackets auch sehr. Ja. Das heißt, du bist schon die Treppe hochgelaufen, hast einfach deine normalen Urlaubsklamotten an, Hawaii-Hemd und so, entschuldigen Sie, was machen Sie denn hier?
Sie fliegen mit Ryanair.
Ja, ich dachte, ich kann hier einfach rein, ich komme gerade aus Malle, ich war saufen. Ja, aber sind Sie hier im Casino? Hol mal noch ein Leihjackett XL für den Herrn.
Wie cool das wäre, wenn du in so ein Flugzeug kommst, wo alle ein Jackett anhaben, auch so Urlauber mit so hochrotem Kopf, so, alle in so einem Jackett, das wäre total geil.
Keiner hat Bock zu tragen.
Auch so Babys im Jackett.
Das ist halt so Gesetz und alle müssen, und dann gucken alle so total genervt, ist EU-Verordnung seit gestern.
Genau, auch die Babys für die Silber. Alle im Jackett und auch keine, nur eine oder zwei haben wirklich auch Bock zu zocken, die checken, das sind so Vielreiser, so ja, haben wir mal hier auf Rot und so. Und das Roulette ist auch die ganze Zeit am Hin und Her, Dingsen wegen Turbulenz, das funktioniert alles gar nicht.
Auch immer so Dice und so die Würfel sind immer so als Croupiers, die dann so die Würfel durchs ganze Flugzeug werfen, so ja, sorry, leider verloren.
Ja. Ich habe das mit den Losen von Ryanair übrigens nur gehört. Es muss nicht sein, dass es nicht, dass ich verklagt werde. Hier.
Ich habe zuletzt in unser aller Lieblings-Social-Network, das ist natürlich LinkedIn, wo immer die richtig guten Beiträge.
Ich dachte, Knuddels, aber hast du mich neulich geedit? Jetzt, wir sind jetzt seit einer Woche sind wir connected, aber es hat sich jetzt für mich noch nicht beruflich viel getan.
Ja, warte mal, da kommen jetzt die ganzen.
Ich muss es jetzt auch bald wieder updaten. Das heißt, gut, dass du das Thema bringst. Ich muss wieder reinkommen ins LinkedIn.
Leute, edit uns auf LinkedIn.
Ja, LinkedIn ist Hammer.
Neue Awards und so posten.
Klar, so Achievements. Ja. Und bei LinkedIn, da gibt es ja wirklich Leute, die da täglich auch Content posten.
Ja.
So interessanten Business-Content für uns alle.
Artikel und so teilen.
Und so SEO-Blog-Beiträge. Und so. Und da habe ich aber neulich eingesehen, nach dem Video, das fand ich echt interessant. Und zwar hat Heineken in Amerika bei den Bierdosen jetzt ein Patent angemeldet und erfunden für die Dosenform, die quasi im oberen Rand ein sehr kleines Gewinde hat mit nur einer Rille, sodass man noch trinken kann, ohne dass es einen nervt. Aber man kann die Dosen ineinander drehen, ineinander verkeilen und braucht dann deswegen für ein Sixpack keine Ringe mehr, sondern hat dann so eine Art Heineken-Lanze, weil man so 6 Dosen aufeinander drehen kann.
Das sah so lustig aus, mit so einer Bierlanze.
Wie die das dann so alle so casual cool rumgedreht haben. Ja,
ja.
das Erste, was ich machen würde, ist so eine 3 Meter Heineken-Lanze mir rumtragen.
Aber,
so, ne?
Aber was ich noch am allergeilsten fand an dem Video, weil ich habe dann schon, ich habe so geguckt und gedacht, oh, ist irgendwie cool, so Dosen so zusammendrehen. Warum ist da noch keiner drauf gekommen und so? Und dann fand ich so das Beste, ich war dann ganz kurz, war ich so ganz leicht beeindruckt, weil dann war so die Chefin von Heineken oder was auch immer sie ist, irgendeine Heineken-Spokeswoman war da irgendwie in dem Video, hat dann gesagt so, ja, und wir haben jetzt auch das Patent dafür, haben wir jetzt freigestellt, damit alle unsere Konkurrenten das auch machen können, damit wir gemeinsam etwas für die Umwelt tun.
Und, so. Und dann schnitt Arenal so eine 2 Kilometer Dosen, lange Dosenlanze.
Geil! Dann gleich rein ins Meer damit.
Sind, und dann so ein Reporter von der RTL, sind die auch alle leer? Ja, sicher sind die leer.
Aber ich hab da auch direkt gedacht, dass die Leute sich bestimmt so Häuser daraus bauen und so. Es gab ja auch, dass, es gibt ja diese Heineken-Flasche aus, ich weiß nicht, aus den 40ern, 50ern oder so, die ist so viereckig fast und hat so Rillen an der Seite.
Die mit Hitler drauf, oder was?
Nee.
Die ist die Fan-Dose.
Die hat so eine leicht viereckige Form und die war damals tatsächlich so gemacht, weil die Idee war, dass die Leute sich daraus so kleine Hütten bauen können. Die war so als Ziegelstein gedacht. Wirklich,
ja. Das ist ja wie wenn du halt sagst, so als Eiswürfelhersteller, ja, ursprünglich wurden die für die Eskimos gebaut, damit sie sich ein Haus bauen, ein kleines Haus bauen können. Inuit, sorry.
Gab's mal diese Ziegelflaschen, habe ich irgendwann mal gesehen. Ja. Und da habe ich gedacht, da will Heineken jetzt wieder anknüpfen mit den Drehdosen.
Aber das ist so der Content, den man auf LinkedIn
das
bekommt.
Das habe ich auf LinkedIn gesehen. Da habe ich gesagt, gut, dass ich mich hier wieder angemeldet habe, damit mir solche Sachen nicht gehen. Auf Facebook kriege ich sowas nicht gezeigt.
Ich habe neulich ein Video gesehen auf LinkedIn. Das fand ich auch sehr lustig. Das war aus irgendeinem Roboter-Labor irgendwas.
Klar, die Leute, mit denen du auf LinkedIn so
connectest. Ja, klar. Genau. Und dann sieht man halt so einen Roboter, der so einen Stift in der Hand hat, so einen riesen Roboterarm, der dann auf so ein Tablet klickt, wo man so dieses I'm not a robot, so dieses Häkchen setzen muss, und das macht er so.
Ja.
Und dann zoomst du raus und hat der Roboter so eine Sonnenbrille auf. Das war nicht sehr lustig.
Du musst aber überlegen, nur für das haben halt wirklich Leute 2 Jahre programmiert. Ja. Damit der sowas einmal so chuckeln kann. So.
Ja. Und was ich lustig fand, war auch, dass du ja angegeben hast, dass du für Weltfrieden arbeitest.
Ja.
Und das wurde uns angezeigt, dass du aktuell Jubiläum hast. Und da sollte ich dir auch gratulieren. Habe ich noch nicht gemacht.
Das ist immer schön. Ich kriege immer regelmäßig von LinkedIn, weil ich es ja echt ganz oft einfach gar nicht benutze und irgendwie jahrelang meinen Account vergesse. Und dann kriege ich immer so Meldungen, Dings und Bums und so haben dir gratuliert zu deinem Firmenjubiläum. Und dann freue ich mich immer, dass ich Firmenjubiläum offensichtlich habe. Und das ist ja einfach so, man kann das ja bei LinkedIn, wenn deine Kontakte Firmenjubiläum haben, kann man das so anklicken. Ja. Glückwunsch zum Jubiläum.
Ja, das finde ich auch total lustig.
Das ist das Einzige, was ich mache.
Man kann übrigens auch die Antwort anklicken. Danke dir.
Ja, genau.
Und dann die ganze Zeit so Daumen hoch und sowas. Ja, genau. Und ich finde, ich kommuniziere auch, also eigentlich ist ja so Job und so, aber ich kommuniziere nur ironisch auf LinkedIn die ganze Zeit. Ich nutze auch nur diese Buttons so zum Nachschreiben und so. Vielen Dank, wann ist das Meeting? So.
Ich finde auch, aber da wirklich ganz ehrlich, es gibt ja viele Punkte im Leben, wo ich merke, dass ihr mir sympathisch seid, aber das war wieder so ein Punkt, wo ich denke, ja okay, ich hänge mich hier mit den richtigen Leuten ab, weil ganz ehrlich, allein der Satz, ich habe scheinbar Firmenjubiläum, so ein Ding, es gibt selten Leute, mit denen ich so relaten kann, so, weißt du, ich überlege mal gerade, so höchstwahrscheinlich 90% der Leute auf LinkedIn, die es ernst nehmen, die sind Leute, die wissen ganz genau, wann ihre Firma gegründet wurde, die haben so wirklich, ihr Leben ist ihre Firma, so.
Das stimmt.
Und das muss ich pushen und geil machen und so, und wir sind so 4 verschiedene Firmen, die einfach Firmen sind, die aber gar nichts zu bedeuten haben, wenn sie Jubiläum. Oh ja, alles klar. Und dann aber, wenn dann 50 Leute gratulieren, einfach so, ja, danke, ja, habe ich gut gemacht und so. Einfach nichts, einfach nur Name. Ah, LinkedIn, ey, das stimmt. Das ist echt, haben wir noch nicht drüber geredet, komischerweise. Das ist auch ein geiler Kosmos. Genauso ging es mir auch eine Zeit, wo ich dann bei dieser Werbeagentur war. Weil gerade in der Werbebranche ist LinkedIn mega wichtig.
Ja.
Das ist ihr Tool Nummer 1. So, ich habe dann irgendwie relativ schnell, innerhalb von ein paar Wochen, habe ich quasi mein morgendliches Internetrundenverhalten dahingehend geändert, dass eben nicht mehr die erste Seite Facebook, zweite Twitter, sondern es war wirklich die erste Seite, so LinkedIn, mal checken. Ja, was gibt es für neue, News aus der Szene? So, wer sucht denn gerade Copywriter? Und welcher Copywriter ist zu welcher Firma gewechselt? Und so. Und erst, also eigentlich war mir da schon klar, das ist ja ein Kosmos, der ist ja so scheiße.
Ja, das stimmt.
aber irgendwie macht man dann halt doch so mit, weil man dann so ein bisschen Blut leckt auch an diesem Profilierungsding. Du kannst ja dann irgendwie auch deine Achievements und so posten, so, oh, ich habe hier Bronze bei irgendwas gewonnen und bla bla. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich das nicht auch so ein bisschen cool fand irgendwie. Aber mir war immer schon zum Glück bewusst, das ist eigentlich Quatsch. Und lange Rede, kurzer Sinn, als ich dann wirklich raus war, hat nicht mal eine Stunde gedauert, bis ich einfach gesagt habe, ich gehe nie wieder auf LinkedIn. Das ist einfach nicht mehr relevant. Aber ich habe es noch, ich muss mal wieder updaten.
Ja. Ich glaube,
LinkedIn. Machen wir die Sommerpause, haben wir geilen Content auf LinkedIn raus.
Ich glaube,
LinkedIn. Folgt uns auf LinkedIn.
Ich glaube, dass die Kernfunktion von LinkedIn ist, wie bei allen Social Networks auf der ganzen Welt, dass Typen irgendwie Frauen daten wollen.
Ich glaube, nee, da war ich zum Beispiel, nee, da würde ich sagen, also ich auf jeden Fall habe null in der, oh Gott, wie ich stotter.
Also ich würde nur sagen, dass ich auf keinen Fall habe ich bei LinkedIn irgendwie.
Ich weiß nicht, warum ich gerade stottern muss. Es ist wirklich total, hat ja, nichts
keine
damit
Ahnung.
Zu tun.
Ja, Fall.
Mein Anwalt gesagt, ich soll auf jeden Fall sagen, nee, aber das, ich weiß nämlich, was du meinst, aber ich würde das halt nicht machen, weil ich finde es noch creepier, da irgendwie Frauen so fremd anzufallen. Das sind ja meistens immer so sehr professionelle so Headshots, ja, irgendwie so, keine Ahnung, wie man halt so zu einer Bewerbung schickt oder sowas. Ich finde das dann noch creepiger, wenn irgendwie Jürgen mit seinem Anzug und seiner Krawatte irgendwie die Svenja irgendwie da mit ihrem Businesskleidchen da irgendwie.
Ich finde geil, wenn diese automatischen Nachrichten von LinkedIn aus, was hätten statt vielen Dingen so, hallo süße Maus, wo man das auch so anklicken kann.
Na, auch hier? Ja, außer ich hatte dich unterbrochen, du warst dann datingmäßig.
Ich finde es immer lustig bei LinkedIn, wie quasi man kriegt ja ganz oft dann so Kontaktanfragen und immer von so Leuten, wo man so merkt, die haben LinkedIn sozusagen durchsucht nach so ein paar Schlüsselbegriffen, ja, und jetzt glauben die...
Viber.
Ja, oder halt irgendwie, keine Ahnung was. Und jetzt glauben die, dass die sich sozusagen mit dir mal so vorsichtshalber irgendwie gut stellen oder irgendwie. Ja. Also ich weiß zum Beispiel, ja, ja, ich habe ja dann.
Es ist eine wohle Atmosphäre der Professionalität vielleicht. Du bist da, glaube ich, an was dran. Man ist weniger Fallhöhe. Man kann ja immer dann sagen, wenn es nicht klappt, so, ja, wegen beruflich, ich war ja hier beruflich an dir interessiert. Das war ja,
Also ich finde auch, also auch vom Daten abgesehen, aber ich weiß, dass ich habe ja dann so, als ich da mein Profil erstellt habe, ich dann so den ganzen Scheiß irgendwie reingeschrieben, weil mir irgendwie langweilig war, dann habe ich auch HFF reingeschrieben und so. Und dann 3 Tage später hatte ich so die ersten Kontaktanfragen von so Beruf Schauspieler. Irgend so ein Typ, ne? Weil der so gelesen hat, dass ich Regie studiert habe. Und der dann, oh ja, da bin ich mal kurz irgendwie so, ey, wenn du Leute brauchst, ne, alles klar hier, ne, sag Bescheid und so. Und das finde ich immer, und das ist aber, das fällt mir so auf, dass es egal ist, was ich quasi in die Beschreibung, also jetzt dann habe ich auch Podcasts eingetragen und so. Ja. Und dann kriege ich plötzlich so Anfragen von so Typen, die irgendwo so in Brucks die Hude oder so irgendwie, ja, ein Tonstudio haben, ja, oder so, die mir dann so Kontaktanfragen schicken.
Ja, die haben also wahrscheinlich so Bots auch dann, oder was?
Oder ja, nicht so Bots, ja, aber die scannen einfach jeden Tag so ihre Schlüsselbegriffe und dann gucken die, wer kann mir nützlich sein.
Hast du schon Blues Harp eingetragen als Achievement?
Nee, stimmt, muss ich noch machen. Ja, mal gucken, wer dann kommt.
Ja. Dann immer so ein Wochenjob, so 2019 Juni bis 2019 Juli Blues Harp Academy.
Immer abgeschlossen.
Genau, abgeschlossen. Mit Bravour. Und kannst ja immer eine 1 reinschreiben, weil wenn da jemand nachfragt, so, ja, nö, war gut.
Ich hatte am Wochenende Klassentreffen und da ist es auch viel, so,
geil,
viel so berufliches, dann so, alle erzählen vom Beruf und so, dann weiß ich nicht, was ich erzählen soll, dann erzähle ich mir unverständliche Sachen. Aber was ich da auch sehr lustig fand, also in dem Moment war es nicht lustig, aber im Nachhinein fand ich es sehr lustig, dass man dann näher vergisst, dass man dann so in einer anderen Rolle ist, in einer anderen Wahrnehmung oder sowas. Und das für manche auch so ein bisschen eine komische Situation ist. Und es ist ja bei uns allen so, dass man dann so Witze macht, halt, so ironisch irgendwie ist. Und mir ist beim Anfang direkt aufgefallen, dass es irgendwie nicht so funktioniert wie sonst. Da kam so einer. Und da habe ich noch gerade so erkannt, hat er so alle nach einem Namen gefragt und war dabei so komisch, als hätte er so Fragen, ja, und wer bist du nochmal? Und dann habe ich halt so gesagt, bist du gerade auf den Kopf gefallen oder was? Und alle gucken ihn so an, so, hä? Und er so, hä, wieso? Nee. Und dann habe ich so gesagt, okay, sorry Leute, keine Gags mehr heute. Oh, nee. Aber da war so direkt Ruhe.
Die Situation kenne ich gut.
Und ich dachte so, okay, sorry, keine Gags hier.
Das immer, die Situation kenne ich auch gut. Und allein, ja, der Satz dazu, so geht's mir immer, den bereue ich dann auch schon wieder, weil der ist teilweise dann noch awkwarder macht. Ist genauso wie dieses Sagen, jetzt hast du es awkward gemacht, ist ja oft so das, was es überhaupt erst awkward macht. Ja, so. Ja, ja. Und ich kann so mitfühlen, das habe ich auch super oft, dass ich einen Gag mache, der nicht zündet, aber mein Gehirn einfach nicht damit, das nicht wahrhaben will, ja, dass es jetzt einfach auch wegen dir, du bist schuld, Donny. Es ist awkward, weil du das gemacht hast. Aber mach jetzt, halt einfach das Maul jetzt. Mach's nicht noch weiter schlimm. Den habt ihr nicht verstanden, den Gag, ne? Na, ich habe doch gerade einen Gag gemacht. Oh, nee.
Also, weil ich erkenne mal kurz, das ist lustig,
ja,
weil...
Ja, genau. Wo war das, in Berlin oder in Tambach-Dieters?
In Tambach-Dieters natürlich. In Berlin habe ich ja keine, war ich nicht in der Schule.
Naja, aber hätte ja sein können, dass quasi viele Ausflügler oder sowas...
Was sind die denn alle so geworden? Sind viele da geblieben? Oder nee, sind alle
sind schon, also ich würde sagen, 2/3 sind so weggezogen. Mhm. Und man merkt dann auch schon den Unterschied zwischen den Leuten, die wegziehen und nicht. Aber ich fand es ja interessant, dass alle so die gleichen... das, also die, die wegziehen, sind natürlich anders als die, die da sind, dass alle so das Gleiche haben, so von wegen, ja, es wird immer krasser hier und es ist immer komischer hier zu sein und eigentlich hat man nicht so Bock und alle spinnen irgendwie, die hier wohnen. Mhm. Und man ist ja dann auch selbst so ein Stück weit schuld daran, dass da nur noch Idioten sind, wenn man auch wegzieht, ja, so. Mhm. Und das finde ich so krass. Also wenn ich jetzt in Thüringen so auf der Provinz, in der Provinz bin, ne, ist es so, boah, keine Ahnung, was sich da ändern muss alles, dass das wieder irgendwie halbwegs normal wird. Ne?
Ja, also ein bisschen Hoffnungslosigkeit fast, oder was?
Denkst du, ja, so kommen halt alles zusammen.
So,
ne?
Verdings die ganze Situation. Ne?
So. Also wie das, wie normal da halt so rechte Scheiße ist. Das ist halt echt krass, ne?
Echt krass.
Also wenn du da am Badesee vorbeifährst mit dem Fahrrad, wie ich das gemacht habe, da siehst du sehr viel Frakturschrift und schief tätowierte Odin-Köpfe und sowas.
Ist ja auch, ist das Klassentreffen ja auch zeitgleich zusammengefallen mit der 100 Jahre Vereinigung von Tambach und
Titlatz. Leider eine Woche zu spät. Die Woche vorher war der große Festumzug, wo alle mitgemacht haben. Ja. Deswegen waren leider keine Zuschauer da, weil alle Teil des Umzugs waren. Aber auch da, ne, fand ich es ganz, also ich habe nur Fotos davon gesehen, deswegen kann auch sein, dass ich Quatsch erzähle. Aber da fand ich es auch ganz sinnbildlich, dass gerade wurden dann so aus von damals und so sieht es heute aus. Aber dass die Zeit seit der Wende überhaupt nicht porträtiert, obwohl das ja fast auch ein Viertel 100 Jahre ist, wurde aus dieser Zeit eigentlich nichts gezeigt. So. Das zeigt für mich auch, wie alle eigentlich so denken. So. Irgendwie früher war alles gut und jetzt irgendwie doof, einfach also mach zu.
Ja. Gibt es denn welche, die es geschafft haben, aus Tambach-Dietharz weg bis nach Ohrdruf zu kommen? Herr Ohrdruf ist natürlich eine Hausmarke. Ohrdruf ist
krass, eine Hausmarke, ja.
Da ist war dann ich auch so eine Art Verrat, wenn man dann da hingeht? Ist das dann so ein bisschen wie nach Shelbyville ziehen, wenn man von Springfield nach Shelbyville?
Guck mal, es müsste wohl jetzt der feine Herr Ohrdruffer war.
Ja, nee, Ohrdruf, aber das haben wirklich alle.
Da wohnen die Assis,
Wesseling,
ne?
Auch? Also auch Köln Assis. Ist ja klar, Düsseldorf so, aber gibt es in Wesseling auch so ein dass der das eine
ist man dann Nachbar- mit Bonn verfeindet oder so?
Nö, weder mit Bonn noch mit Köln, vielleicht eher so nach hinten, also so nach Weiberberg, Brühl geht auch noch, vielleicht so Siegburg, ich glaube Siegburg ist so ein bisschen der Feind, weil das nächste Kreis, Nummernschild sozusagen, SU, sau unterwegs.
Wollte gerade sagen, es sind noch alle so, dass die
das
Nachbarn
haben wir
auch, so,
ja, das haben wir auch immer, man hat auch immer diese, bei mir ist übrigens Reutling, das wissen die Tübinger nochmal, natürlich fürs Protokoll auch gesagt haben, das ist auch das Ding, dass bei uns sind das mit den Autos, also es gibt ja auch immer die imagemäßig, die schlecht Auto fahren, sauber. Hier in Hamburg sind die Pinneberger auf jeden Fall, es wird immer gesagt, und bei uns in Tübingen waren es immer die Barlinger. Die Barlinger, wenn Barlinger kommt, dann
geschlechtlich BAL Spaß. Oder was?
Ja. Ich glaube, weiß ich echt gesagt gar nicht, ich glaube tatsächlich, bin gar nicht mehr sicher, aber die Barlinger, die sind immer so, die können das fahren.
Ja, Wesseling ist ja Kreis Bergheim, deswegen immer BM als Nummernschild und da haben immer alle gesagt, das heißt bereifte Mörder.
Ja, genau, das ist echt so klassisch.
Bei uns war SM für Schmalkalden, das waren immer die Selbstmörder.
Ja. Geil. Ach, herrlich.
Und Bibi hat mir das auch erzählt, bei dem war es, glaube ich, Eichach. Und da war AIC, ich glaube, Arsch im Cockpit oder sowas. War dann immer der weil da fand ich es auch nicht, dass das wirklich jeder hat. Dass man so irgendwie die benachbarte, verhasste, in Anführungsstrichen, Provinz ist dann so, hat dann so eine
dreibuchstabige Nummernschilder immer in Stechs. Ist ja, wusstet ihr, dass das mit der Einwohnerzahl zu tun hat?
Nee.
Also ab so und so viel Tausende ist es nur ein Buchstabe, dann dazwischen sind es zwei Buchstaben und je weniger Einwohner, desto mehr Buchstaben hat das Nummernschild. Ah.
Düsseldorf hat ja drei, ne? Das gefällt dir natürlich.
Düsseldorf
hat die haben DU, stimmt. Nee, Duisburg ist DU und Düsseldorf ist DUS.
Düsseldorf hat D.
Einfach nur D?
Mhm.
War das nicht Dortmund?
DU ist Dortmund, oder?
Ich glaube, Düsseldorf hat DUS.
DUS ist was anderes, glaube ich.
Ja. Tübingen war immer sehr beliebt bei Türken, weil bei uns kann man Türken machen.
Dortmund ist DO, D ist Düsseldorf.
Ah, stimmt, Dortmund
ist auch Landeshauptstadt, deswegen wahrscheinlich.
Ah ja, okay. Interessant.
D ist Düsseldorf.
Habe ich euch das mal erzählt mit den Emiraten, als ich da als Kind war mit den Nummernschildern, wie das da geregelt ist?
Nee.
Ich war ja als vor Ewigkeiten, wo ich so das erste Mal, glaube ich, 13 und danach nochmal ein Jahr später, glaube ich, mit 14, meiner Schwester, meinen Vater besuche in den Vereinigten Arabischen Emiraten, genauer gesagt in Abu Dhabi, also nicht in Dubai. Und der hat irgendwie gearbeitet, also der ist Ingenieur und der hat irgendwie so ein Pipeline-Projekt oder sowas gehabt für irgendwelche Scheichs oder sowas. Und das war für uns ganz cool, weil dann konnten wir da so urlaubsmäßig hin, den besuchen. Also nebenbei gesagt war das damals ein ganz anderes Land. Das wurde ja erst so Touri-mäßig so krass aufgemacht in den letzten 10 Jahren so. Und dann, damals war das noch voll krass, da hast du voll die krassen Wiesen gebraucht, um überhaupt einreisen zu dürfen und sowas. Naja, egal, auf jeden Fall die Nummernschilder da, das war unser Spiel immer, meine Schwester und ich. Weil das ist ja wirklich, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, und ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt, aber ist auch Wurst, ich erzähl's gerne nochmal, dass die Nummernschilder so gemacht sind, da, der Scheich hat die 1. Sein erster Sohn hat die 2 und so weiter. So, und seine irgendwie 8 Söhne oder sowas haben halt bis zu 8 und dann geht's wirklich nach, wie viel Geld du hast. Das heißt, die Nummer 13 ist dann so ein mega fetter Bentley mit so einer fucking Eskorte oder sowas. Und unser Spiel war immer quasi die, das höchste Nummernschild zu spotten. Ja. So. Und da irgendwie, wir haben halt so eine Nummer 20 gesehen. Das war echt auch so ein Ferrari oder so ein Scheiß. Und ich habe dann irgendwie Jahre später erfahren, dass auch bei Sotheby's oder sowas tatsächlich diese hohen Nummernschilder für Millionen von Dollar versteigert werden. Irgendwie so eine 5, damit du in Dubai damit rumfahren kannst, als irgendwie Schwanzverlängerung. So, du bist jetzt wirklich reich, den du da auf deinen Bentley machen kannst. Das ist total verrückt. Das
gibt es aber auch in der Schweiz.
Ist auch so?
In der Schweiz ist es ähnlich. Also da kann man auf jeden Fall auch hohe Nummernschilder oder kleine Nummernschildnummern ersteigern.
Ja, yeah. Weil das auch so ein bisschen was mit dem Status zu tun
Prestige,
hat.
So Prestige, ja.
Das ist total verrückt, oder? Ich meine, und hat natürlich die ganzen Taxi, hatten irgendwie so 300.500 Zeug, so mega die lange Zahl. Ich glaube, ab 100 war es dann auch gar nicht mehr so, sondern irgendwie ab 1000 oder so ist dann eh einfach egal. Aber ja.
Was für eine lustige Art, um Geld zu verdienen, ne? Dass man dann sagt, hier, ich versteige meine Nummer.
Ja. Ich habe ja mal, als wir mit Stoke in Dubai gedreht haben. Also meine
Stoked!
Meine Schwester lebt ja jetzt in Dubai, aber mit Stoke haben
echt?
Wir...
Ach, echt?
Ja, ja.
Das hast du noch gar nicht erzählt. Ich bin mir übrigens sicher, dass ich diese... Habe ich das nicht schon mal erzählt mit der Nummer? Ich habe so das Déjà-vu gerade. Nee. Vielleicht war es bei Moin Moin oder sowas. Naja, aber die wohnt in Dubai, krass.
Die lebt in Dubai, weil ihr Mann da irgendwie einen guten Job hat und die langweilt sich zu Tode. Für die ist das... Also auch als Frau darfst du da auch keine Verträge unterschreiben. Und so. Ja. Also du kannst einfach nichts machen.
Die sind
den ganzen Tag außer shoppen gehen in der Mall sozusagen.
Ja.
Und die langweilt sich echt den Arsch ab. Aber sei es drum, wir haben ja mit Stoke da auch damals mal gedreht. Und da war es so, dass dann abends irgendwie unser Kameramann in eine Disco gegangen ist und dann hat er da so einen Sohn aus reichem Haus, ich weiß nicht, ob es ein Sohn von einem Scheich war oder so, hat ihn kennengelernt, ist mit ihm ins Gespräch gekommen und hat dieser Sohn hat dann erzählt, so ja, ich habe 20 Autos, ich bin heute mit meinem Ferrari hier, Testarossa, keine Ahnung, bla bla bla, tolles Modell und so. Und hat unser Kameramann Neil, ein Schotte, hat dann zu ihm gesagt, irgendwie so, boah, das ist echt toll, mit so einem Auto wollte ich schon immer mal fahren. Dann gibt er dem so einen Schlüssel, sagt, hier, stellst du gleich wieder vor der Tür ab, ne?
Ja.
Und dann sagt er so, hey, du gibst mir einfach so den Schlüssel für dein Auto, ne? Wie bist du denn drauf und so? Und dann so, ja, wo willst du denn damit hin? Weil so, ist ja nur Wüste. Also kannst halt gar nicht klauen. Du kannst einfach nur wohin damit.
Und wenn, ist ihm egal, die haben halt so viel Geld.
Naja, und abgesehen davon kennt natürlich jeder das Auto von ihm. Irgendwie
ja, ja.
So. Also, und dann ist er einmal so die Autobahn hoch und runter gerast und dann ist er wieder zurück und so, cool, danke.
Ja.
Ist er einmal Ferrari gefahren in seinem
Leben. Das ist echt ein verrücktes Land. Das war auch echt so damals, dass, ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so ist, aber es ist wohl so, dass auch die, also sobald du oder solange du tatsächlich arabisch bist und da wohnst und da irgendwie Wurzeln hast oder aufgewachsen bist, bist du eigentlich automatisch mehr oder weniger reich oder mehr als wohlhabend.
Ja.
Und die ganze Arbeit und alles wird halt von Bangladeschis, Pakistani und Indern gemacht so. Das ist total verrückt alles da. Kennst du auch den DJ Groove Rider, diesen Drum-Bass-DJ aus England?
Klar.
Den kennt man wirklich, also ich weiß nicht, eigentlich ist der schon ziemlich bekannt, aber natürlich nischenmäßig bekannt, also so einer der größten Drum-Bass-DJs der Welt, der auch bei BBC so eine Radio One Show Ewigkeiten schon und so, also Drum-Bass-Hörer werden wissen, was ich meine, und der gab es auch mal so eine Story, der war da auch in den Gazetten in England und sowas, in der Sun und alles mögliche, weil der da schon ein bisschen berühmt ist, und der ist ja da ins Gefängnis gekommen, weil er halt Pornos im Gepäck hatte und da eingereist ist, irgendwie so, irgendwie VHS-Pornos und sowas, und halt, glaube ich, auch mal ein bisschen Gras irgendwie, und dann ist der halt wirklich ins Gefängnis gekommen, also da wurde halt, der war da halt für einen Gig, irgendwie hat er da gespielt.
Aber wenn du einen Gig hast, wieso nimmst du den VHS-Pornos?
Ja, natürlich, das ist ein anderes Thema. Vielleicht war es auch DVDs, weiß ich nicht. Aber es also ist natürlich ein anderes Thema, dass man schon auch sagen kann, ja, das ist ja auf jeden Fall doof.
Ja.
Aber was ich halt und auch diese Gazetten so und generell Prank die Geschichte auch. So interessant, und da war wirklich echt ein paar Tage, der war, glaube ich, ein paar Wochen wirklich im Gefängnis da. Was halt so unheimlich gemacht hat, ist halt so dieses, dass diese Realität dann einfach doch einschlägt, dass nicht nur wie im Film ist oder so, die sind wirklich knallhart, eine knallharte Police, ist scheißegal, wenn du kennst, egal, bla bla, wenn du halt diese Gesetze da brichst, dann kommst du halt ins Gefängnis so. Und ich glaube, das musst du sich echt auch so Diplomaten einsetzen oder sowas. Also das fand ich halt so krass.
Aber wie krass super horny musst du sein, wenn du dir irgendwie Porno-DVDs mit auf so einen zweitägigen Gig nimmst.
Hey, du, vielleicht hat er sich vorher informiert und wusste, da gibt es kein Pay-TV oder irgendwas und hat sich gedacht, nee, scheiße.
Das ist bestimmt irgendwie anders gelaufen.
Hey, ich kann nicht einschlafen, wenn ich mir nicht auf mein Lieblingsporno einkeule.
Oder seine Wohnung hat er so irgendwie einen Kumpel oder irgendwie eine Freundin oder seiner Schwester Familie dann so, ach fuck, ich habe die Pornos rumliegen, was mache ich jetzt damit? Kann ich verstecken, kann ich sie? Ja, nehme ich sie mit. Und dann geht das nämlich los.
Genau.
Dann hast du
ich
gehe
nicht ohne meinen Lieblingsporno aus dem Haus.
Genau.
Ich hatte einen ähnlichen Fall, da bin ich in die USA eingereist und da kommt immer so, ja, die ganze Zeit hier, keine Eier, kein Fleisch, keine Samen. Ich dachte so, ey, wer ist denn so doof und bringt Samen mit in die USA? Und dann habe ich mir eine Tasche gegriffen und habe gemerkt, oh, du hast heute Morgen noch Hopfen auf dem Balkon eingepflanzt und hast noch die ganze Tasche voller Hopfensamen. Also Leute, wäre ich auch fast in den Knast gekommen in den USA, konnte es gerade noch so abwenden.
Ja, aber was hast du denn gemacht? Die gegessen oder was?
Ich habe sie weggeworfen. Sie waren vor allem auch in so einem kleinen Zipper, in so einem Tütchen, wie als wäre da so Gras drin.
Oh
Oh Gott.
Ich hätte so gerne auch gesehen, wie du so erstmal eine halbe Stunde nervös um so einen Mülleimer gelaufen bist und so nie getraut hast, droppen. Wann mache ich den Moment, wann droppe ich?
Aber wenn du hopfen, dann hätten die ja das erste Mal richtiges Bier da anbauen können.
Ja, aber.
Naja, aber stimmt beide. Schon. Eigentlich hast du die Frage gestellt, die ich mir bei dieser Story nie gestellt habe. Ja, hast eigentlich recht. Kann man so horny sein, dass man wirklich unbedingt seine DVDs da mitnehmen muss?
Wahrscheinlich echt so eine Kollektion.
Ja, heutzutage. So eine Masse. Aber es ist schon 10 Jahre her oder so. Heutzutage hast du irgendwie auf dem Handy alles ja, mögliche oder so. Aber der hat halt, keine Ahnung, ja, ist eine gute Frage. Wahrscheinlich Rockstar-Leben. Ja, geil, ich mach mir einen schönen Abend.
Also wenn das Rockstar-Leben ist, dann bin ich ja doch froh, dass es nie geklappt hat.
In einer alten CD-Tasche, wie man die im Auto
macht. Genau. So überall deine Lieblingspornos
so,
mit hin.
Der hat so einen geilen, auch so einen geilen Ausziehen, weißt du, so Knopf drücken, so ein Siebfachwechsler, kommt dann so raus. Weißt du
noch? Ey, und das waren alles Originale, die waren nicht gebrannt.
Original bedruckt und so. Das war übrigens auch, habe ich neulich, mit Eddie, glaube ich, sogar drüber, Grüße an dieser Stelle, drüber, ich weiß gar nicht, ob der es hört, trotzdem einfach mal Grüße, drüber geredet über damals, wie cool, oder es gab immer, also ich hatte auf jeden Fall einen im Freundeskreis, ihr wahrscheinlich auch, so dieser Typ, der im Auto den CC-Wechsler hatte, so als erstes, so mit einem coolen System und sowas, und dann dieses Zwölffach und dann diese dumme Animation, wo man dann gesagt hat, wo einer, der immer so cool zeigen wollte, haben wir gerade Bock auf R.E.M.? Na, warte mal, ich habe ein bisschen Bock auf irgendwas, also auf irgendwie Bravo-Hits, und dann so wird irgendwie so gedrückt, und dann dauert das 100 Jahre. und dann diese geile 2-Bit-Animation, wo so eine CD so wechselt und dann so hochkommt, dock sich so umdreht und dann so reingelegt wird. Oh Mann, und alles hat immer gewackelt und so.
Ich muss da kurz einhaken in diese Geschichte. Ich möchte nur wissen,
ich kenne den Blick,
ob du Freunde hattest, die jemand zu dir gesagt haben,
no, ich hab Bock auf R.E.M.
So ein bisschen shiny happy people pumpen, oder?
Oh, ist ganz schön kalt im Auto.
Oh, hey, losing my religion is so deep. Hör mal genau hinten.
Ich hab das ganze Album.
Warum hat mir mein Gehirn?
Oh, Nils, ich liebe dich dafür, wirklich ganz ehrlich. Super gut gespottet. Aber ich weiß auch nicht, was so in der Geschichte drin ist. Mein Gehirn hat mir R.E.M. gegeben. Und vor allem als zweites Bravo Hits. Was war das für ein Idiot? Meine Freunde waren voll die Arschlöcher.
Aber okay, der hatte einen 12er CD-Wechsel. Der hatte Bravo Hits und R.E.M. Und was hatte der noch drin?
Gangsta's Paradise von Coolio.
Ja, Coolio.
Single.
Wobei das ja schon fast
Linkin auf dem Bravo Hits auf jeden Fall. Ist. Wir haben immer dieses Scratch-Lied von Linkin Park. Auf dem einen Album gibt es auch nur so ein Ding, wo gescratcht wird. Das fanden wir mal geil zum Rumpollen.
Und einen so eine CD, so ein Sampler von Burger King oder McDonald's.
Aber da war dann bestimmt auch noch so für so die besonderen Momente, so Kruder und Dorfmeister.
Oh ja, die hatte ich, aber die hatte ich tatsächlich auch immer, habe ich viel gehört.
Wirklich. War auch keine super. Schlechte, die aber Sessions. Trotzdem war die so breit irgendwie vertreten.
Ja, es gab ein paar verschiedene, es gab auch ein Tape von Kruder und Dorfmeister, die KD Sessions, die waren immer gut, die waren immer verbreitet. So ein österreichisches Produzentenduo, Kruder und Dorfmeister.
So was wie Dream Dance.
Dreamy.
Kennst du noch Die Diggler? Diesen Techno-Produzenten?
Ne.
Den habe ich früher auch immer gehört. Boah, wenn das jemand von euch da draußen kennt, bitte mir mal Bescheid. Würde mich mal wundern, wie viele Leute sich da melden. Das war echt voll das Shit früher. Die Diggler, so Deeper, so Dub-Techno haben wir das genannt.
Ja, wir fanden immer geil diese, wie hieß denn dieses Label aus London? Diese Lo-Fi All-Stars-Sampler.
Du meinst, Ministry of Sound?
Nee,
Ministry Meister. Of
Sound, nee. Ninja Tunes.
Ah ja, kenne ich auch, ja. Da die haben auch John Bass gemacht.
Da gab es Ninja Tunes, dann gab es, glaube ich, auch noch so ein Label. Komme ich aber nicht mehr drauf.
Ja.
Die hatten immer so Sampler, die total geil waren.
Wie kamen wir jetzt darauf? Achso, was man damals so gehört hat. Ja. KD Sessions, ja. Aber ja, es war eine geile Zeit.
Damals hatten wir noch einfach so weirde CD-Sammlungen.
Ne? Ja.
So R.E.M., dann eine Bravo-Hits von vor 4 Jahren.
94 habe ich noch gehabt, ja.
Dann immer noch so der Pretty Woman-Soundtrack.
Nee, die hatte ich nicht. Ich weiß sogar noch teilweise, was auf der Bravo-Hits 94 drauf war. Ich weiß auf jeden Fall, da war Rednecks drauf. Mit Cotton Eye Joe. Und es war auf jeden Fall auch dieses Backpipe, dieser Backpipe-Scheiß da. Wie heißt es? Dieses komische Techno-Lied mit diesem Dudelsack.
So meine erste Bravo-Hits war Bravo-Hits 9. Das war mit den Superhelden drauf. Und ich glaube, da war Never Forget von Take That drauf. Aber es Es müsste eigentlich, nee, es müsste eigentlich erst später gewesen sein.
Ich fand immer damals übrigens schon dieses, aus irgendeinem Grund, das Artwork der aktuellen
Bravo jetzt cool,
im Thema auch, und das fand ich immer total interessant. Die haben sich voll Mühe gegeben, immer dieses typische, dieses CI davon, so irgendwie thematisch zu gestalten. Dann mal war es so irgendwie alles nur aus Palmen, weil irgendwie sommerlich, mal war es alles so Blöcke und so.
Da standen auch immer so Fun Facts drin und sowas.
Ja.
Und so, das war wie so eine Bravo aufgemachtes Booklet.
Ja. So. Aber es ist heute nicht mehr so, gibt es jetzt wahrscheinlich Bravo jetzt 437
oder was? Nee, nicht, aber die machen das immer noch mit dem Design so.
Ich habe neulich gesehen, es gibt jetzt eine Rede Retro Bravo von Bravo.
Bravo,
die neuen.
Ich will die aber haben. Die ist
geil. Wo einfach die alten Artikel nur
abgerufen sind. Ja, voll gut.
Das ist doch voll schlau von denen.
Dass sie die haben das so kleiner skaliert, weil sie da rundherum noch geschrieben. Das nervt mich ein bisschen beim Lesen.
Und vor allem musst du überlegen, die jetzt doppelt schauen, die können nochmal doppelt verkaufen, und wir sehen 100 pro irgendwo bald bei RTL diesen Bravo-Ex-Redakteurchef wieder reden. So.
Ja, klar, haben wir damals gemacht, klar.
Und dann ungefragt trotzdem sagen, ja, Michael Jackson war auch großer Fan davon.
Der
und
so. Alex.
Ja, aber diese Retro-Nummer ist mir aufgefallen. Ich meine, das ist ja schon länger, ist ja kein Geheimnis, das ist ja voll der Trend einfach gerade, ist wieder so, die auch so in der Comedy-Szene sehe ich das ja auch gerade, das ist auch so Luke Mockridge oder so, das ist ja immer so, ja, früher in der Schule und so bla bla.
Nee.
Aber man kann es ja auch checken, weil es schon auch einfach lustig ist, und viele Leute gerade, die sind jetzt alle in dem Alter, wo man halt damit relaten kann. So,
jetzt halt gehen ja auch die ganzen Bands von damals alle nochmal so.
Genau.
Ja. Also ich habe nicht gesehen, dass jetzt auf Tour kommen, weil sie letztes Jahr schon da waren, habe ich leider verpasst. Ja. Kommen wir dieses Jahr nochmal zusammen auf Tour. POD zusammen mit Alien
Ant Farm. Oh geil.
Gehen zusammen auf Tour.
Gott. Oh Gott, Alien Ant Farm.
Aber was ich sagen wollte, genau, da kann man halt, ich kann das auch voll nachvollziehen, so, ich muss jetzt nicht immer Fan davon sein, aber ich check auf jeden Fall, warum das erfolgreich ist und die Leute halt sowas mögen und so. Aber bei einer Sache muss ich jetzt wirklich kritisch sein. Also, aber aller Liebe für Oli P. Ich glaube, wir würden alle sagen, Oli P. ist ein guter Typ, so.
Ja.
Aber diese Sendung, habt ihr die gesehen gestern?
Die Trödel-Sendung
diese von ihm, oder? Nee, nicht die Trödel-Sendung, sondern die haben jetzt so bei RTL so eine geschnittene und offensichtlich, so, meiner Meinung nach, aus der Ferne, ich bin jetzt nicht in der Produktion beteiligt, aber sieht sehr gescriptet aus.
Ist nicht in der Produktion
beteiligt. Wo so Families irgendwie dann so Retro-Produkte.
Das macht ja auch schon was länger, ja, das macht
er
auch
also
schon was länger.
Also das ist ja wirklich der Horror, die Sendung.
Ähnlich wie diese Vox-Sendung, wo die so Neuigkeiten testen. Ach,
wo so Prominente mit ihren Kindern
was da, wo quasi so ältere Prominente ihren Kindern oder
sonst was. Das haben wir auch schon mal gesehen.
So Atari und dann so offensichtlich, also wie gesagt, man weiß es ja immer nicht, aber es sieht schon sehr geskriptet aus, wenn das Kind dann sagt so, ach wie, jetzt müssen wir eine halbe Stunde warten oder was?
Ja.
So, und dann Schnitt und dann immer so, Alter, RTL, weißt du, ansatzweise, deswegen darauf wollte ich hinaus, gute Idee, Retro-Nummer kann man jetzt machen, und so machen ja gerade viele, aber die machen das wieder dann so RTL-mäßig, und wahrscheinlich ist es auch noch erfolgreich, weil hier der Jürgen zu Hause denkt so, ah geil, das finde ich lustig.
Bin ich immer so verwirrt.
Das dauert ja lang zum Laden, und die Kleine ist auch so süß und sagt, das dauert lang, wa?
Haben die mich, glaube ich, sogar auch mal angefragt. Dass irgendwann wurde ich auch mal für sowas angefragt.
Klar, das passt zusammen. Perfekt. Da kannst du hier schön deinen,
vor 5, 6 Jahren.
Du kommst aber schön nochmal vor, irgendwie mit so wahrscheinlich so Tape-Rekordern oder sowas. Dann sagen die so, oh, guck mal,
hier ist ein Stift und eine Kassette, was kann man damit machen?
Genau, der hat doch auf seinem Buch auch hier so eine Kassette.
Das versteht nur noch unsere Generation.
Das ist so Hass. Oh, das hasse ich meine Leute so.
Neulich war Abi bei meiner Tochter,
ja,
die ja jetzt auch 18 ist und so. Das war übrigens auch ein sehr lustiger 18er Geburtstag, den wir mit ihr gefeiert haben.
Hast du erzählt letztes Mal schon, ja.
Und jetzt war Abi bei, und da war ein DJ, der hat die ganze Zeit so Modern Talking aufgelegt.
Geil.
Warum das denn?
Hammer. Keine Ahnung. Beim Essen hat der so die ganze Zeit so Modern Talking und dann nur so Modern Talking
Style Musik aufgelegt. War das vielleicht Thomas
anders? Nee, ich bin echt sauer geworden, weil der auch, also das war, der hat das offensichtlich, also meine Tochter hat diesen Abi-Ball quasi organisiert, und es gibt mittlerweile so Firmen, die quasi für dich den Abi-Ball machen. Also dann gehst du hin, besprichst das mit denen so, und die heißen dann Abi-Traum oder irgend so ein Scheiß, und dann darf die denen sagen, welche Farbe die Servietten haben sollen oder so. Und dann die kümmern sich aber um dieses ganze Billing und diesen ganzen Scheiß und Location, und das war dann irgendwie auch so. Und sie galt aber quasi als die Hauptorganisatorin. Und dann haben die der da offensichtlich, also erstmal haben sie plötzlich die Tische anders umgestellt, da war ihre ganze Sitzordnung im Arsch. Dann saßen plötzlich die Leute, die in der ersten Reihe sitzen sollten, saßen ganz hinten, weil die Tische nach hinten gestellt haben, was natürlich sehr schlau ist, muss man sagen. Dann gab es da Bambule, aber sei es, und hat dann alles geklappt. Aber dann war da ein DJ, der auch von denen irgendwie kam, der wirklich ganz extrem offensichtlich noch nie in seinem Leben aufgelegt hat. Noch niemals. Der hatte seinen Computer dabei und hat so auf iTunes die automatische Überblendfunktion angehabt.
Ja.
Deswegen liefen alle Stücke immer 30 Sekunden ineinander über,
ohne,
bei gleicher Lautstärke.
Ja.
Ich bin wahnsinnig geworden. Ich hätte ihn wirklich fast von der Bühne geboxt.
Und ohne Beatmatching natürlich auch.
Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Ich bin so sauer geworden und hat dann auch am Anfang immer nur so Kacklieder ausgesucht, und dann später irgendwie hat er sich ein bisschen mehr Mühe gegeben, und dann waren das auch Songs, die Kids, also wurde auch getanzt, und dann waren das auch Songs, mit denen die Kids das anfangen konnten. Und dann haben auch alle getanzt, dann war es auch Wurst. Aber es war dann so lustig, weil dann kamen manchmal so Lieder, wo ich gedacht habe, so, was, wieso müssen wir das Scheißlied denn jetzt hören? Das ist doch irgendwie, das ist gerade mal irgendwie 10 Jahre alt, und da fanden wir das schon alle doof.
Ja.
Und dann habe ich aber nach und nach erst gecheckt, nee, das sind halt die Lieder, die quasi Hits waren, als die alle zwischen sechs und acht Jahre alt waren und sich deswegen so super lustig dran und ironisch dran erinnern und und jetzt eben singen I got a hangover, wow, was sie damals irgendwie mit acht gesungen haben und kapiert haben und jetzt so super lustig feiern und so. Also dieses,
ich check, was du meinst.
Das muss man erst kapieren, dass das deren Erinnerungslieder sind.
So, oder sozusagen. I'm sexy and I know it und sowas.
Ja, genau. Ja. Und auch diese
Partyhouse-Anthem oder was.
Genau, die mit den Brillen. Und die Atzen und so. Ne? So solche Songs, die ganze Zeit, die einfach 10 Jahre alt sind und für die sind das halt die Kinderlieder irgendwie so. Und das fand ich einen sehr extrem lustigen Moment der Erkenntnis, dass das die Lieder sind, die in 30 Jahren der RTL-Shows von denen so geguckt werden.
Ja, klar.
Wo die sich dann so, weißt du noch damals und so.
Stimmt, für mich ist das gar nicht, gerade so Party-Rock-Anthem oder was, ist für mich noch gar nicht, noch lang nicht in der Kategorie alt.
Genau.
Das ist für mich einfach aktuell fast schon noch. Aber klar, das ist auch schon 10 Jahre.
Ja. Für die ist das einfach schon ein Leben her.
Nicht 10, vielleicht 7, 8, ja. Krass.
Ich, erstmal die Frage, wird das nicht von der Schule organisiert, der Abiball? Das ist ja voll verrückt, wenn die das privat machen.
Die Schule hat da keinen Bock drauf.
Ich weiß gar nicht, wie
die
Schule bei uns war. Ich muss auch gerade überlegen, als du erzählt
hast. Wir haben das, glaube ich,
haben halt so die Schule, also den Ball hat die Schule organisiert. Aber ja, stimmt alles eigentlich. Und dann waren auch, sind auch Lehrer und so da. Und Eltern kommen ja und so.
Die Schule hat so eine Abi-Verleihung gemacht irgendwie, aber dann der Abi-Ball, den, also da unterstützen die Schüler natürlich, aber das ist in Schülerhand.
Ich finde das lustig, im Osten gibt es da Jugendweihe und das ist ja jetzt kein staatliches Fest oder kirchlich, so wie jetzt Konfirmation, da machst du halt die Kirche, bla bla. Bei Jugendweihe gibt es halt den Jugendweiheverein. Da musst du dann so denen Geld zahlen, die organisieren dann so eine Feier und so eine Zeremonie und so, wo du dann irgendwie eine Blume und ein Buch kriegst und so. Und
haben die auch so Treffen dann, oder was?
Einmal, ja, genau. Du musst du einmal zum Treffen hin, so sprechen, dann nochmal, ist dann nochmal ein Treffen mit so, wo dann die, wo da alles mal einmal geprobt wird, wer wann wie aufstehen muss und sowas. Aber was ich auch interessant finde, ist mal, wie lange es dauert, bis ein Song neu aufgelegt wird. Daran merke ich auch mal, dass ich alt werde. Und wie wenig Mühe sich scheinbar mittlerweile noch gegeben hat, die Songs herauszubringen. Weil jetzt gibt es halt einfach Narcotic nochmal. In so einer ganz komischen Version.
Das ist echt krass.
Das ist wirklich, das ist auch so ein ganz Wunderpunkt bei mir, diese
DJ
Neuaufmachung.
DJ Khaled!
Das ist auch am schlimmsten.
Ich finde die Fotos, habt ihr schon mal, seid ihr schon mal in letzter Zeit an einem Snipes vorbeigelaufen?
Nee.
Die haben gerade irgendwie so eine Kooperation mit DJ Khaled und dann steht ja immer so auf so Fotos und sieht einfach so lustig aus, weil er einfach nur so dasteht. Ja,
aber den muss man eigentlich feiern, weil der ist einfach so klug, der hat einfach so gut sich so gut vermarktet und lebt einfach das geilste Leben aller Zeiten und macht ein paar Videos, wie er auf dem Jetski rumfährt. Aber auch das schlimmste Remake für mich noch ganz kurz, wo ich auch noch loswerden, finde ich dieses aktuell, ist ja gerade sogar wirklich aktuell, dieses Santian, wie heißt der? Dieses, wie heißt nochmal der Gitarrist?
Santana,
was ja damals,
was
ja damals, glaube ich, auch schon wieder quasi so eine Art Retro, wir holen diesen Gitarristen und bla bla.
Ja.
Maria Maria oder wie das ist. Und das ist doch jetzt gerade aktuell mit Rihanna oder sowas.
Ja, her fast wieder. Das
und ich denke mir so, Alter, Rihanna ist ja auch nicht uncool, finde ich. Ich finde eigentlich Rihanna ganz cool. Ja. So. Und denke mir so, aber das ist wirklich so faul gewesen. Es ist wirklich fast der gleiche Beat. Es ist das gleiche fucking Gitarren-Solo. Und anstatt irgendwie Maria Maria sagt sie, so, wo ist da die Kreativität, Mann? Mach wenigstens ein BPM schneller oder langsamer.
Was ich krass finde, ist der neue Song von Lou Bega, der jetzt einen Song gemacht hat, in dem er Scatman John gesampelt hat.
Oh Gott.
Und der Song heißt Scatman and Hatman.
Wie, was, welchen Teil?
Die Hook sozusagen.
Okay. Von Scatman John,
Ich habe neulich mal die Wikipedia-Seite von Scatman John euch gelesen und dann, was der alles für Botschaften hatte in seinen Songs und so, warum dann die Scatmans sollten, warum das ist und dass alle da willkommen sind. Das waren so richtig diepe Sachen eigentlich.
Ja, das war doch auch die Story damals mit dem Stottern, kam doch erst irgendwie später raus, dass es dann auf einmal auch so eine Story war mit ihm. Ja, das ist ja alles nicht so ganz so witzig, der hat ja ein Stotterproblem und so.
Aber bei Lou Bega war ich wirklich wundert, dass der das nötig, ich dachte eigentlich, der muss eigentlich genug Kohle gemacht haben.
Ja.
Der hat auch noch zur richtig guten Plattenfirmenzeit verdient, aber wahrscheinlich musste der doch dann halt viel abdrücken an die den Song eigentlich geschrieben haben.
Naja, ich meine, guck dir Lou Bega an, der tritt wirklich auf jeder dieser 90er-Shows. Ja, dem ist einfach, dem fällt, glaube ich, die Decke auf den Kopf und der ist ja auch, ich meine, was die Leute ja immer unterschätzen ist, man sagt ja immer so, Mensch, du musst doch so viel Kohle haben, dir muss doch alles egal sein.
Ja.
Aber es geht zu 99% den Leuten nicht um, oder ich glaube, es geht im ersten Moment, glauben sie, dass es ihm um die Kohle geht. Am Ende des Tages geht es ihnen aber allen um die Liebe sozusagen und um die Gunst des Publikums.
Ich kann das auch respektieren.
Das sieht man ja auch so krass, also wenn jetzt irgendwie Paul McCartney sich immer noch auf die Bühne stellt und sowas, das sieht man das ja auch, ne? Das ist ja auch noch.
Genau, finde ich ein sehr gutes Beispiel. Genau, ja. Könnte man ja genauso bei Paul McCartney sagen. Das lief ja auch meiner Meinung nach kacke, dieses, was er da mit Rihanna auch wieder Rihanna gemacht hat. So, stimmt, aber, ja, aber Lou Bega habe ich tatsächlich schon öfter jetzt Dokus gesehen. Da sind ja immer wieder alle Jubeljahre, kommt so eine Lou Bega-Doku in seinem Studio in München oder was wird der Besuch. Und ich glaube schon, dass man aus der Ferne sagen kann, ich glaube, dem geht es schon ganz gut. Ich glaube, der hat schon auch an Mambo No. 5 ist eben nicht dumm gemacht, sondern ja. ist, glaube ich, ganz gut angelegt. Und dann seine Tantieme kassiert er da wahrscheinlich jedes Jahr noch bis ja. heute. Und hat dann, glaube ich, auch tatsächlich sich als Produzent hier und da so Leute produziert und so. Also ich glaube, ja, der hat es gar nicht so doof gemacht. Das ist, glaube ich,
schon auch komisch, wenn du so ein One-Hit-Wonder bist, ne? Wenn du diesen Stempel so draufgedrückt
ja.
hast.
Es gab ja jetzt auch, es gab ja auch diesen Fall irgendwie, den alle so toll fanden und so fair und so, dass Keith Richards und Mick Jagger jetzt gesagt haben, dass sie die Einnahmen, weil sie sind ja quasi die Originalkomponisten von Bittersweet Symphony von The Verve, weil das auf einem Sample von ihnen basiert und deswegen gab es damals einen Rechtsstreit und ihnen ist zugestimmt worden, okay, ist ein Rolling Stone Sample, ist eure Arbeit und Richard Ashcroft und The Verve kriegen nichts, weil das halt, weil das eine Rolling Stones Komposition ist. Und das gab es, war ein tierischer Rechtsstreit, haben die Stones aber gewonnen und das ist so 20 Jahre her und jetzt haben sie vor kurzem verkündet, ja, ab jetzt werden alle Einnahmen an diesem Song an Richard Ashcroft und The Verve gehen. Weil das deren Song ist, so, ne?
Ja.
Und alle Leute sagen so, ey, das ist so cool von den Stones, ey, wie fair und so. Und
ja,
so das hier zu gehen. Aber wahrscheinlich performt der halt nicht mehr so wahnsinnig gut, ja. einnahmenmäßig. Und dann kommt, die paar Pennies kann der gerne ja. haben. Aber jemand, der 20 Jahre dran verdient. Also ja. ich meine so, wo hey, ist das denn jetzt so der super faire Move?
Das wusste ich alles nicht, das finde ich ja wahnsinnig interessant. Ja. Es ist selten, dass so ein Musikthema auch mal mit so normaler Musik, Rockmusik mich mal interessiert, aber ja. das wusste ich nicht mit The Verve. Ich wusste A nicht, dass es ein Sample ist, weil es ist doch ein klassisches Sample, da hat hier, warum
ja, es ist wohl von so einer Easy-Listening-Platte,
okay.
die Stones gecovert hat.
Aber ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus, jetzt völlig im Dunkeln rein vermutet, dass das ist ja auch sehr relativ schlau gesampelt und ja. schön geloopt. Ja. Ich gehe mal davon aus, das ist ja oft bei Samples so, dass man dann auch gerade bei Hip-Hop oft bei Platten, dann hörst du einmal das Original und dann denkst du, hä, geil, da sind diese 3 Sekunden davon, erkenne ich wieder, aber weil halt jemand schlau war und genau diese 3 Sekunden geloopt hat. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist bei dem jetzt auch dann so. Dann finde ich immer, es ist eine eigene Leistung der Band oder die Idee. Klar, ist natürlich ein bisschen... Ja, ist ein bisschen eine Grauzone, naja. Aber ich finde eher gerade, und das zweitens eher so gerade schockierend, dass die überhaupt das verklagen, weil die sind doch, die schwimmen wirklich im Geld, die Rolling Stones.
Ja, ich glaube, das hast du irgendwann nicht mehr unter Kontrolle, wer da ist ja dann noch Plattenfirma oder keine Ahnung ja. oder so, die ja. sich irgendwie den ganzen Tag darum kümmern. Und es ist ja, ich meine, es ist ja ein relativ langes, es ist ja wirklich ein komplettes Riff sozusagen.
Nee, ja, stimmt, ja, hast recht, und, ja, ist keine 3 Sekunden, hast recht.
Und ja. Da wird es dann schon ein bisschen geringer mit der Schöpfungshöhe. Also ich bin ja. da eigentlich bei dir, weil Samplen ist eine Kunst für sich, finde ich. Und eigentlich immer dieses Rechte klären und so. Es gibt ja 1000 Fälle, Kinderzimmer-Productions, die dann irgendwie, die, glaube ich, Golden Brown gesampelt haben, dann wurde die Platte eingestampft und so. Also wo man denkt so, mein Gott, ey, also eine kleine Piss-Hip-Hop-Band kann doch bitte samplen, was sie will.
Ja.
Und es ist ja Gott sei Dank auch heute durch YouTube und so für viele Acts viel einfacher, Sachen zu samplen, ohne da groß verfolgt zu werden ja. oder so. Also die komplette Karriere von Left Boy basiert auf illegalen Samples, ja. weil er die Platten aber einfach umsonst ins Netz gestellt hat und so. Aber ich fand es jetzt einfach so affig, dass jetzt alle so tun, als wäre das so ein mega netter Move von den
ja.
Stones.
Ja, ja, nee, voll.
In dem Moment, wo das Lied nichts mehr einbringt, die Rechte zu verschenken.
Ich wette, die haben selber einfach nichts mehr damit, irgendwie, wie du schon sagst, sind halt irgendwelche Plattenleute da.
Naja, genau.
Der, also, neulich war ja dieser, kennt ihr beide dieses Format, dieses Gitarrenformat von, glaube ich, Weiß oder sowas, wo Guitar Talks oder sowas heißt, irgendwie, wo immer so ein Dude, der selber gut Gitarre spielt, so ein Profi-Gitarrist, sich halt mit so großen Gitarristen trifft. Es gibt auch eine Folge mit dem Motorhead, Lemmy da irgendwie, ja. kurz bevor seinem Tod, war einer der letzten Interviews tatsächlich. Und der jetzt gerade aktuell, glaube ich, eine Folge, wo er mit Keith Richards da sitzt irgendwie. Und ich muss sagen, Keith Richards wirkt schon echt ziemlich fertig, muss ich sagen. Ich will jetzt nicht, ja, also weil ich lache, ich will ja, mich jetzt nicht
die
auslachen.
Fotos, die man jetzt so von ihm sieht, ja nochmal.
Also ich will jetzt nicht auslachend gemeint, sondern eher komme ich halt gerade drauf im Sinne von, ich glaube wirklich, dass die gar nichts mehr mitkriegen von dem ganzen Scheiß. Die sind einfach, ja, leben ja gerade ihre letzten Jahre noch irgendwie und
ja.
obwohl Mick Jagger sieht da jetzt immer Videos, wie er so Fitness macht und irgendwie so,
ja,
durch die Gegend.
Der ist, glaube ich, auch noch der fitteste von allen.
Genau,
ist
der ist fit.
Also auch,
aber Richards ist schon echt, der ist schon echt, ja. jetzt, der, also ich bin mir ziemlich sicher, dass der auch noch wieder trinkt oder wieder, die waren alle mal sober oder sowas, aber der wirkt schon echt so ein bisschen dicht in dem Ding.
Ja, ich glaube, da wird es auch relativ viele Medikamente in das haben.
Ja, ja, Mick Jagger macht jetzt immer diese Fitnessvideos, um zu zeigen, dass er wieder fit ist, weil er eine Herz-OP hatte.
Ja, oder weil die doch die World Tour noch machen.
Die tun jetzt gerade in den USA,
ja. Genau.
Letztes Mal in Hamburg war ich im Konzert bei den Stones. Siehst du, heute am, glaube ich, gleichen Ort dann für Weezer. Ich denke mal, dass da ähnlich viel los ist.
Ich bin sehr gespannt, was das Wetter sieht auch gar nicht so richtig gut aus.
Aber soll nicht regnen.
Okay, das ist schon mal gut.
Aber selbst wenn, ne, ist ja wunderbar.
Na klar.
Nehme ich dich auf die Schultern. Ach, das wird schön, freue mich schon drauf. Ah ja, ich war auch schon.
Ich guck nach, ob es regnet.
Okay, danke. Also 2006 bei den Stones kam die so raus und du hast gesehen, dieser Ron Wood.
Kein Regen.
Der wusste überhaupt nicht, wo er gerade ist oder was er macht. Ne? Und einfach nur so, wie der die Riffe gespielt hat. So, ja. Einfach nur so, bring.
Also ich habe manchmal überlegt, ob ich hingehen soll. Maria war wohl irgendwie schon auf 10 Stones-Konzerten, weil ihr Vater früher bei der Plattenfirma gearbeitet hat. Die interessiert das gar nicht mehr. Ich habe ein paar Mal überlegt, ob ich hingehen soll, weil man sagt ja immer so, ach komm, jetzt, solange man sie noch sehen kann.
Ja, genau. Halt. Wie bei ZZ Top und bei Kiss. Das sind immer die gleichen Argumente. Die muss ich nochmal sehen, bevor es vorbei ist.
Und dann denke ich aber jedes Mal so, ey, aber ich meine, ich finde irgendwie ein Stones-Album gut. Ich finde vielleicht ein Dutzend Stones-Nummern gut. Ja. Wieso soll ich mir eigentlich ein ganz Konzert von denen angucken?
Ja, aber das Problem bei Stones ist halt, deswegen kann ich Herrn schon verstehen, dass man da hingeht, ist halt eben diese Dutzend Songs sind halt einfach die größten Meilensteine der Musikgeschichte, so mehr oder weniger.
Ja,
aber als ich da letztes Mal in Hamburg war, das war schon so, puh. Also ich hab das auch mit dem, also ich hab die dann auch, glaube ich, zum dritten Mal gesehen, auch so mit dem Verlügen, jetzt ist wirklich die letzte Chance, die nochmal zu sehen, irgendwie hier. Auch so quasi, als würde man ins Museum gehen. Aber das ist dann auch einfach schon eine komische Stimmung, so, wenn du halt die erste, das war ja auch hier in dem Open-Air-Park in Hamburg, und da hast du die ersten 200 Meter sind halt Sitzplätze vor der Bühne, wo die halt irgendwie 400 € gekostet haben. Dahinter kommen dann die Stehplätze und das macht dann auch so eine komische Stimmung und so. Und
das ist dann heute bei Weezer dann auch so?
Ja, oder? Genau. Da wird auch, wir haben ja die Premium-Plätze dann.
Ich war ja bei Phil Collins zuletzt, das war schön.
Das war auch so ein Ding, wo auch ich sagen würde, da würde ich gerne mal hin. Aber ich habe mich natürlich, ich kriege einmal, ist auch mal ein Ding, weil ich halt eben andere Art von Musik höre, sowas gar nicht mitkriege. So. Ja. Ich weiß gar nicht, wann ist jetzt eigentlich ein Konzert von sowas.
Ich habe da auch, Maria und ich haben zufällig Gästeliste bekommen und sind dann da hinten und es war echt total. Oh,
Klassiker.
War im Hause
Burg. Ja, genau. Ja.
Zufällig Gästeliste bekommen.
So Sachen, die fallen dann in den Schoß. Ja.
Krieg ich für, bin ich auch sehr stolz auf Februar für Liam. Habe ich auch Gästeliste organisiert bekommen. Bin ich sehr stolz drauf. Wow, mega Angeber-Move.
Ist nur, ich kann es direkt revidieren, ist nur, weil ich wirklich jemand beim Label kenne, der da halt irgendwie, da gibt es dann so ein
Kontingent für Label und so. Ich habe Collins Gästeliste bekommen.
Ja.
Hey Nils, you're back in town.
Oh, ich glaube, wie der genervt sein muss im Leben mit diesem das immer quasi oft das Leute machen oder sowas. Oder dass bei den Konzerten immer das der große Moment ist, wo dann alle so filmen und sowas.
Ja, das fand ich auch am langweiligsten von den ganzen Songs.
Ich hätte am meisten sowas mich, glaube ich, drüber gefreut. Ich habe dich, glaube ich, auch gefragt, aber so Studio und sowas, Studio und sowas. Das ist so mein, eigentlich alles, was bei American Psycho im Film läuft, finde ich geil.
Wie fit war der noch so? Weil der hat ja schon auch Probleme mit den Händen und so, ne?
Ja, der geht ja am Stock. Der sitzt auch auf der Bühne immer auf so einem Barhocker, weil er irgendwie nicht mehr so gut stehen kann.
Und das ist natürlich so ein bisschen traurig. Der kommt am Anfang auf die Bühne und dann geht er erstmal an den Bühnenrand und winkt allen und humpelt dann mit seinem Stock zu seinem Platz. Und Maria hat sofort angefangen zu heulen und wusste nicht warum.
Warum weine ich?
Und das war sehr emotional.
Hat er nicht auch irgendwie so ein trauriges Life irgendwie? Der wohnt da irgendwie in England auf so einem riesen Menschen alleine, weil irgendwie
seine
Frau irgendwie gestorben ist oder sowas oder irgendwas?
Nee, nicht gestorben. Die sind ihm einfach immer abgehauen. Der ist, glaube ich, irgendwie. Der war auch immer so ein Workaholic und hat immer so super viel gearbeitet und war nie zu Hause und deswegen hatten die Frauen immer alle irgendwann keinen Bock mehr auf den.
Ja.
Weil der aber immer so geglaubt hat, so, der hatte halt immer so ein extrem protestantisches Arbeitsethos. Hat gedacht, ich muss die Familie ernähren, ich muss arbeiten, ich muss auf Tour gehen, ich muss auf Welttournee gehen und so. Und das hat sich, glaube ich, immer mit seinen Beziehungen nicht so richtig gut vertragen. Mhm. Dann hat er halt irgendwann angefangen, so als alter Mann auf so kleine Mäuschen zu stehen und das war halt dann auch immer zum Scheitern verurteilt. Aber
kann jetzt, ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Ich meine, jetzt zum Beispiel hat er irgendwie seinen 18-jährigen Sohn mit auf Tour, der spielt Schlagzeug und ist total niedlich.
Ach,
dann gibt es so eine Nummer, wo sie dann vorne sitzen, sein Sohn, er und ich glaube der Perkussionist und sitzen alle drei auf so Cajons und trommeln da so ein bisschen um die Wette und so und Phil Collins hat so eine Art Cajon, dass er so mit den Händen spielen kann, also mit so Knüppeln und da spielen die dann zu dritt so eine Art Schlagzeug-Solo. Ich hasse Schlagzeug-Solo, ist die Pest, aber das ist irgendwie ganz niedlich.
So. Muss man mögen, auf jeden Fall.
Ja, bei Schlagzeug-Solo finde ich das Faszinierendste immer, das finden die Leute immer super eindrucksvoll. Das wird immer, die Leute jubeln sich kaputt bei Schlagzeug-Solos. Aber das Ding ist, dass Schlagzeuger und Schlagzeug-Solos immer sehr lange dauern. Und man merkt den Leuten an, dass sie einfach denken, boah, das groovt, ja Wahnsinn, boah, wie schnell der spielt und so. Ja. Und dann verlieren die so, nach anderthalb Minuten verlieren die Leute total das Interesse und die Lust an einem Schlagzeug-Solo. Ja,
vor allem auch, wo die Eins ist. Das ist auch
genau, da gibt es ja dann auch gar nicht mehr. Und das ist aber der Moment, in dem Schlagzeuger erst warm geworden sind. Ja. Und deswegen gehen Schlagzeug-Solos immer 5 Minuten
Minuten und die Leute finden die immer nur anderthalb Minuten interessant.
Das ist ja, aber total da muss ich korrigieren. Die Eins gibt es auf jeden Fall noch. Das ist ja aber das ist ja eigentlich das Geile daran, warum dann, ich habe ja auch mal Schlagzeug gespielt, dass ja das für nur so die Nerds, sag ich mal, dann wirklich faszinierend ist und die dann auch Bock drauf haben, weil dann nicht darauf achten, auf die ganzen Kleinigkeiten, die da kommen. Da wollen sie ja angeben. So, dass sie immer noch den Takt halten, aber dann irgendwie so einen Triolo-Takt draus machen und blablabla. Und am Endeffekt dann nach dem ganzen Ding wirklich dann die Eins kommt, die Band ja auch weiß, sie sagt dann vorher an, ne? Das, ich weiß auch, was du meinst. Also, wenn man da jetzt nicht irgendwie Nerd ist und da vom Fach ist, dann ist es einfach das irgendwann nur noch einfach Klopfe.
Man kann ja dann auch quasi die, was ja in Schlagzeug so oft vorkommt, ist, dass dann die Eins sozusagen auch extra ausgelassen wird, beziehungsweise gelöscht wird und eine neue Eins gesetzt wird.
Ja. Was ist denn die Eins?
Naja, also der
1, 2, 3, 4.
Okay,
eins,
genau.
Der
Grundrhythmus.
Oder wie mein Schlagzeuger immer gesagt hat, einerle, zweierle, dreierle, vierle. Das hat er immer so gehabt, damit man die Zwischenschläge
auch noch. Ich auch kein Schlagzeug lernen. Vielleicht mache ich das in Sommerpause.
Es ist so auf jeden Fall.
Ich habe mal geschaut, aber es ist recht teuer so.
Und es ist auch wirklich, wirklich viel üben. Also ich habe es nicht durchgehalten. Ich habe ja in der Tübinger Musikschule ein halbes Jahr durchgehalten. Dann konnte, also wirklich, es ist so viel üben. Mhm. Und auch das ganze Handgelenk und so und diese, das ist schon echt, ich habe echt Respekt vor Leuten, die es durchgezogen haben und Schlagzeug spielen.
Ich spiele echt total gerne Schlagzeug und was ich manchmal mache, habe ich jetzt länger nicht mehr gemacht, aber was ich mir wieder machen wollte, ist so, es gibt ja auch immer so Mietproberäume, sich so ein für ein, zwei Stunden.
Auch geil, einfach mal klopfen.
Genau, und dann einfach mal ein, zwei Stunden so Walkman auf oder so Kopfhörer auf und irgendwelche Lieblingslieder und dann einfach ein bisschen trommeln.
Und dann wieder heutzutage echt, das hatte einer bei Rocket Beans irgendwie vor einem Jahr mal, ich glaube Krogi oder sowas, der hatte dann, es gibt ja, also heutzutage gibt es echt diese E-Schlagzeuge, die sind wirklich richtig geil und die kannst du ja mit einem, sogar mit einem Noise-Canceling hören, wenn du das noch übertreiben willst, und dann kannst du eigentlich zu Hause richtig krass abgehen und es hört kein Mensch, weil die so geil programmierbar sind und sich wirklich auch anfühlen wohl wie so echte Schlagzeuge. Aber
die haben immer so eine leichte Latenz.
Ja, und auch,
es ist halt auch nicht so geil, Mann, ne?
Du willst doch du willst in dem Raum laut sein und da einfach draufschlagen. Ja.
Das ist ja lustig, war gerade wegen Schlagzeugsolo. Als ich bei KISS war, hat er auch so ein ewig langes Schlagzeugsolo gespielt und die haben ja so eine riesen Leinwand auf der Bühne und dann wurde ich auf einmal eingeblendet hinter dem Schlagzeuger. Dann sieht man so meinen Kopf, wie ich so grinse. Wenn der so Schlagzeug spielt, muss ich mal rauszoomen.
Ist das real life?
Hat bestimmt jemand auf YouTube gefilmt oder so. Da haben mir sogar Leute nachgeschrieben, ich hab dich auf der Leinwand gesehen bei KISS. Das war nicht sehr lustig.
Ja, KISS habe ich auch neulich mir so gedacht, habe ich irgendwie so irgendwas auf YouTube gesehen, irgendwie, ich habe manchmal so Phasen, da interessiert mich wieder Las Vegas, ich war ja zweimal da und irgendwie Grund lässt mich das immer noch nicht los. Ich bin fasziniert von dieser Stadt, obwohl ich sie immer gehasst habe, wenn ich da war und irgendwie aus irgendeinem Grund finde ich es immer wieder interessant, so mir diese Dokus über Casinos anzugucken und bla bla und da war über, ich glaube das Luxor oder sowas, auf jeden Fall gibt es in einem der Casinos auf dem Strip, gibt es halt so einen riesen Bereich, der quasi KISS-themed ist sozusagen, also wirklich mit den benutzte Gitarren liegen darum, dann KISS-Flipper, dann KISS-Maschinen und so bla bla und da wird, finde ich, wenn du sowas siehst, wird einfach klar, wie groß KISS einfach ist. So, es ist einfach nicht, das kannst du gar nicht mehr nachvollziehen, so als normaler Mensch, wie große Stars die sind. Schau mal vor, du bist so ein Star, dass du in Las Vegas wohin gehen kannst und ein ganzer Bereich in einem Casino und du bist einer von der Band. Ist sozusagen, das alles, da werden deine Gitarre, die quasi, du, alles, was du angefasst hast mal, weil irgendwas draufgekritzelt hast, ist jetzt teilweise $100,000 wert. So. Also das muss so krank sein irgendwie, wenn man sowas, jemand ist wie Madonna oder irgendwie Phil Collins oder KISS oder sowas.
So, die Hardrock-Cafés sind voll von solchen.
Ja, genau. Von diesen, ich finde die auch faszinierend. Ich gucke mir sowas auch super gern an. Auch irgendwie in Hamburg ist, glaube ich, auch so eine Beatles-Gitarre oder so, die irgendwo auch irgendwie benutzt war worden ist und auch so alles drauf. Ja. Und die halt dann wirklich unbezahlbar ist. Und gerade ich als Bares Ferraris-Fan, jetzt auch nicht mal als Witz gemeint, ich denke dann oft auch wirklich so an diese Werte von den Sachen. Die, mir so, die sind schon reich, aber die sind eigentlich noch viel, viel reicher. Die können ja, wenn die ihren eigenen Scheiß verkaufen.
Ich glaube, die sind immer alle gar nicht so viel wert, wie man denkt. Ich glaube,
glaub ich auch nicht.
Ich denke nämlich auch jedes Mal, wenn ich dann so Auktionshäuser, neuer Rekord, teuerstes Gemälde der Welt verkauft und dann irgend so ein Van Gogh oder so für 4 Millionen. Ja. Ich habe mir gedacht, so, das hört sich mega wenig an. Wieso ist denn das teuerste Gemälde der Welt irgendwie noch 4 Millionen wert?
Nee, das teuerste ist, glaube ich, Richter und das sind über 100 Millionen.
Ja. Das habe ich auch gedacht bei, ich habe irgendwie so einen Bericht gesehen mit Kirk Hammett, der Gitarrist von Metallica, weil der hat sich jetzt auch vor einiger Zeit so eine Gitarre von auch irgendeinem Gitarristen, mir fällt gerade die Band nicht ein, das ist auch, weil die hatte irgendwie so eine Fehlproduktion, dadurch klang die so ganz besonders und dann wurden da bestimmte Songs mitgeschrieben und die war irgendwie $2 Millionen wert und der Typ, der die besessen hat, brauchte irgendwie Geld,
die war eigentlich mehr wert, aber weil der Geld braucht, hat er sich für 2 Millionen verkauft und hat Kirk Hammett die gekauft. Und die spielt halt auch live auf Konzerten. Das finde ich so lustig, was ich für Schiss hätte, wenn ich was in der Hand hätte, was 2 Millionen Dollar wert ist. Also wahrscheinlich Kirk Hammett, dem ist das egal. Aber wenn ich der Techniker wäre,
der Stagehand,
der die Gitarre entgegennehmen muss, die 2 Millionen Dollar wert, das ist halt schon.
Stimmt, der muss ja einstimmen auch und sowas.
Ja,
der muss
das, ja auch benutzen. Das muss so echt bizarr sein.
Ja, jetzt auch die, diese ganzen Stratocaster, das wirst du wahrscheinlich auch kennen, die sind ja da gibt es ja welche für 7-8 Millionen oder sowas, ja. Ne, die irgendwie, und nicht mal, weil sie benutzt worden sind, sondern weil sie irgendwie aus einer ganz bestimmten Baujahr kommen, weil irgendwie der eine ursprüngliche Macher dieser legendären Gitarre sie gemacht hat und sowas. Und, naja, ob das wirklich so viel anders klingt als meine Fender für 400 Euro, weiß ich auch nicht.
Ich hatte auch mal eine meiner ersten Gitarren, die ich damals geschenkt bekommen habe, war so eine Stratocaster, irgendwie so eine, ich glaube so eine 64er oder 65er, irgendwie so ein Baujahr, das ja alle ganz toll finden bei Strats und so, und wo alle sagen, wow, das ist ein Original Strat, das hat mir damals, glaube ich, unser Manager geschenkt oder so. Und dann habe ich die gespielt auf der ersten Tour und ich fand die so scheiße, die hat so keinen Bock gemacht zu spielen, so eine richtige Kackgitarre.
Ja.
Und dann habe ich die meinem Tätowierer damals geschenkt, dafür hat er mir dann ein Tattoo geschenkt und dann habe ich mir eine neue Telecaster gekauft und das war dann jahrelang meine Lieblingsgitarre, weil die einfach total Bock gemacht hat zu spielen. Also dieses Gitarrengewichse ist oft auch echt einfach behauptet.
Ich finde es auch nicht so geil, aber ich finde es einfach faszinierend beim Surfen. Also ich gucke mir gerne diese Seiten an, wo es das gibt, weil ich genauso das Gleiche habe ich auch bei Basketballkarten. Also ich habe ja früher mal gesammelt und ich finde es immer noch einfach mega einen geilen Zeitvertreib, mir so anzugucken, was so Rookie-Karten von Jordan heutzutage wert sind. Da steht da irgendwie 125.000 Dollar und ich denke mir so.
Okay. Und dann denkt man so, ja, irgendeine von denen habe ich auch und dann stellt man aber enttäuscht nochmal so fest,
nee, weil das dann so Produktionsfehler sind oder irgendwie mit einem Autogramm drauf. Da gibt es auch ganz genaue Regeln, du darfst nicht einfach nur so ein Autogramm drauf machen lassen. Es muss aus dieser Zeit sein und so.
Das Problem habe ich auch. Ich habe ja auch eine nicht signierte Autogrammkarte von Nils von 94.
Ich wusste, es kommt jetzt, jawohl.
Und wenn ich die aber jetzt erst signieren lasse, ist das ja,
ja, ne, nicht.
Ist das ja ein Werteverfall.
Ja, die Unterschrift ist auch anders.
Ja, genau.
Das ist die
Post-Phase
Unterschrift.
Ich habe ja zu Viva-Zeit nämlich auch noch mit S geschrieben. Da sind die Unterschriften noch alle mit S.
Oh, das ist natürlich ein Wertfaktor. Oh, da war er noch nicht abgehoben. Das da war er noch nicht.
Stoked. Es ging erst ab Stoked los.
Stoked!
Was mir gerade noch einfiel wegen Konzerten, was, glaube ich, sehr, sehr lustig war, also zumindest beim Kopf, war, dass wir haben ein letztes Bähnchen aufgenommen, wo wir uns darüber unterhalten haben, ob Leute beim Zoll, ob die wohl eine Waffe haben.
Ja.
Und nach der Aufnahme bin ich zufälligerweise mit einer Mitfahrgelegenheit zu einem Konzert gefahren und der war Polizist. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, wie könnte ich den jetzt irgendwie fragen, ob die Leute beim Zoll eine Schusswaffe haben. Aber ich habe es mir nicht getraut, weil ich habe keine Version gefunden, wie ich das hätte fragen können, ohne weird zu wirken.
Das klassische Herrenproblem, wir hatten das doch, glaube ich, in Folge 4 oder sowas. War das nicht da, wo du die Waffe von der Polizistin im Zug gesehen hast und gedacht hast, ich könnte jetzt einfach rausziehen.
Ja. Nee, aber wir sind nach Zürich gefahren. Ich bin zum Tool-Konzert mit dem gefahren. Das habe ich durch Zufall. Ich habe gedacht, gehst du da noch hin oder nicht? Jetzt war es schon auf 3 Konzerten, eigentlich ein bisschen übertrieben. Und dann habe ich durch Zufall über ihr Kleinanzeigen gesehen. Da hat einer geschrieben, ja, hier Ticket, mein Freund ist krank. Und Mitfahrgelegenheit plus Ticket aus Augsburg. Dann habe ich gedacht, okay, das ist ein Zeichen, da muss ich mitfahren. Und dann fährst du der österreichischen Schweizer Grenze. Und dann habe ich eben gedacht, wäre das jetzt ein Moment zu fragen, ob die wohl beim Zoll Waffen haben? Aber habe ich dann immer gelassen.
Apropos Konzert, ich weiß nicht, ob wir im Bähnchen darüber gesprochen haben, ich vermute nicht, aber ich kann mich zumindest gerade nicht dran erinnern, aber korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Metallica, ne, haben wir jetzt in Köln gespielt. Ne? Haben wir darüber schon gesprochen?
Nee, aber noch nicht. Aber es ist dringend nötig.
Metallica haben wir in Köln gespielt. Es gibt ja, da ja, haben wir
ich weiß,
in
was Podcast kommt.
Auch schon, ich. Haben wir in diesem Podcast ja auch schon des Öfteren darüber gesprochen, das unsägliche Bass-Solo auf jedem Metallica-Konzert, wo der Bassist.
Machen sie nicht mehr, ist ja jetzt anders.
Naja, ist jetzt anders, aber eben, es gibt immer diesen Break, weil der Sänger von Metallica, weil James Hetfield eine Pause braucht. James Hetfield und
Lars Ulrich gehen
zusammen ins
oder werden massiert dabei.
Oder in die Sauna oder was auch immer. Und sind alte Männer, brauchen eine Pause und sagen, lass die Bühne mal den Jungen.
So, echt?
Und die Restmitglieder dürfen dann in der Zeit irgendwie das Publikum bespaßen. Das war ja früher immer das Bass-Solo oder das Bass-Cover, was schlimm war. Seit einiger Zeit gibt es immer dieses, der Bassist und der Gitarrist covern ein lokales Lied.
Ja.
Da haben sie in Italien irgendwelche italienischen Hits gespielt, da haben sie in Deutschland mal Marmorstein und Eisenbricht gespielt und so weiter und so fort. Jetzt haben Metallica in Köln gespielt und die beiden, und es kam wieder dieser Part und die beiden haben, es gibt unzählige Videos, die das belegen, die mir an dem Tag auch zugespielt wurden.
Ich glaube, die wurden auch wirklich alle zugespielt, die gemacht worden
sind. Die beiden haben Viva Colonia
von
den Höhnern, haben es auch quasi gesungen in Lautsprache. Das war jetzt das eine Metallica-Konzert, auf dem du, glaube ich, nicht warst.
Ja, wie findest du das? Ich meine, jetzt bevor du was sagst, ich finde, allein, dass sie sich die Mühe machen, das lernen und so, ist das nicht dann irgendwie total cool? Oder
findet, ja, also findet man das? Ich bin ja kein das, Fan. Ich fand das sehr interessant, als wir das gespielt haben, weil das so mit das erste Mal war, dass das so die Runde gemacht hat, von wegen Metallica spielt Viva Colonia. Weil während der Konzert ist es immer ein sehr lustiger Moment, weil dann kriegen diese Notensteine auf die Bühne gestellt, die anderen beiden gehen so und dann siehst du halt so, auf die Notensteine ist jetzt dann so eine Lautschrift draufgeschrieben und er versucht das irgendwie zu singen und man sieht halt, wie die beiden einfach voll Spaß dran haben, das halt so ironisch machen.
Okay, ja, okay.
Und das ist halt für sie auch, glaube ich, der Part im Konzert ist, der einzige Part ist, wo sie die Songs nicht komplett auswendig kennen, schon tausendmal gespielt haben und auch nicht wissen, wie das Publikum redet, weil es gibt auch Coverversionen, die gespielt haben, wo das Publikum das halt voll scheiße fand. So.
Ah, okay.
Ist das, glaub ich,
zum Beispiel? Also die lernen das gar nicht vorher richtig, sondern das wird so ein bisschen...
Hat irgendwie mal, irgendwann hat jemand einen Link gepostet, da meinte halt irgendwo, niemand hat das haben die Leute überhaupt nicht, fanden die überhaupt nicht gut. Und das finde ich halt interessant, weil wer sagt denen auch, okay, das hier ist so eine lokale... Ja. Der Kolonie ist ja einfach so, ne, da weißt du, das Ding läuft, aber dann so auch andere Sachen. In Stuttgart haben die, glaube ich, Major Tom gespielt, das hat auch gut funktioniert. Und man merkt so, die haben voll Bock und die machen das mit so einer gewissen Ironie, weil die wissen das, und ich fand es auch voll lustig, bei Viva Colonia haben so viele darauf reagiert, als wäre das so, ja, Metallica, die nehmen jetzt auch alles mit, so, und das fand ich irgendwie so lustig, dass man das denen dann so ausgelegt hat.
Ich fand es auch sehr lustig, das zu sehen und zu hören, was aber, man muss eben sagen, sowas hat halt Konsequenzen. Nichts, was man tut, bleibt ungesühnt, so auch in diesem Fall, denn in zahlreichen Interviews in der Lokalpresse in Köln konnte man lesen, wie Henning Krautmacher, der Sänger der Hühner, das ist der immer mit dem Schnurrbart, dass der erzählt hat, sie fänden das so schön und hätten das so toll gefunden, dass sie sich jetzt revanchieren wollen.
Oh.
Und es gibt ja Symphonic Höhner, hat er erzählt. Da würde das Lied Nothing Else Matters sehr gut passen. Und sie machen jetzt, wie hat er gesagt, alles andere ist egal oder so. Würde es jetzt von den Höhnern geben. Die offizielle Höhner-Cover-Version von Nothing Else Matters. Das seid ihr schuld, Herr.
Alles andere ist ja.
Meine Güte.
Alles andere ist ja.
Genau. Oh Gott, wenn die das anfangen, dann macht er den Schnurrbart. Oh,
jetzt tun wir alles zusammen.
Ich hando schon, ich jank hückfort.
Let's go, just so lang fort.
Ming al, pack mir nicht mehr an der Fort.
Du alte Nügel, du weißt es.
Ich hang in der Kneipe und du stelle Kölsch.
Alles andere ist ja. Um der Ring ist ein Kölsch.
Ich bin gespannt drauf.
Das wird richtig bitter, Herr. Das wird richtig bitter.
Wir müssen einfach hoffen, dass bis zum 5. September unserer großen Comeback-Show oder unserer aus der Sommerpause Hallöchen-Sag-Show.
Vielleicht können wir die Höhner überreden, das bei uns zum ersten Mal zu spielen.
Ja. Aber es wird natürlich, auch wenn es passiert und klappt, ein Geheimnis bleiben. Es ist natürlich die große Wunderbox für alle Leute, glückliche Kartenbesitzer
sind. Ich schreibe sofort eine E-Mail an die Höhner, ob sie gerne
mail@höhner.de.
Und wenn es nur die E-Mail, die Antwort ist zum Vorlesen im Podcast, würde mich interessieren.
Absolut.
Lieber Nils.
Ich werde, die sind solche, die antworten dir mit einfach so einem großen Nils, Nils. Weißt du, so kein Hallo, sondern ein gut gemeintes Kölsche. Nils.
Das ist Nils.
Danke für deine Mail, wir haben da gar keine Zeit für, bla bla bla. Wir kennen ja meinen Kölsch, ist wunderbar.
So wie der Keimund damals zu mir.
Nils, was war das denn mit dem labbeligen Brötchen?
Was war da nochmal?
Da war ich doch bei dieser Kocharena oder so, wo er in der Jury saß und dann musste ich ein Gericht kochen, das ich erst an dem Tag gelernt habe, 2 Stunden vorher.
Okay.
Und das ist total daneben gegangen. Das war ein Mille-Feu, so eine Blätterteiggeschichte.
Was war da mit dem labberigen Brötchen?
Was? Und das musste er dann essen und hat er gesagt, Nils, was war, da habe ich ihn nach dem Hotel getroffen. Nils, was war das denn mit dem labberigen Brötchen?
Ich liebe Rainer Kalmund, der
Beste. Geil.
Jetzt bräuchte ich nur Micky hier, der kann den, ich will mich gar nicht rantrauen, aber der kann den sehr gut nachmachen.
Das stimmt.
Liebe Grüße.
So. Ja. So. Jetzt haben wir wirklich alle Geschichten für dieses Halbjahr rausgeballert.
Ich habe noch eine lustige, das ist eher ein lustiger Fakt, der mir zugetragen wurde.
Geil.
Und zwar, wenn bei so in Fußballstadien, ne? Wenn die Mannschaften reingehen, haben die Kinder an der Hand, die Einlaufkinder.
Ja.
Und das sind ja meist so Kindergarten, Grundschulalter. Und natürlich sind die Kinder immer super aufgeregt. Und das heißt, dass immer mindestens, also wurde mir zugetragen aus Stadien, Insiderkreisen, dass eigentlich immer mindestens eins der Kinder vor Aufregung kotzt. Und deswegen riecht es in diesen Gängen immer nach Kotze, weil immer mindestens ein Kind kotzen muss.
Ach, süß.
Ja.
Ich habe dann, hast du dieses gesehen, wo, wer war das denn jetzt nochmal? War das Van Persie oder sowas? Der ist super cool umgegangen mit so einem kleinen Kind, der super nervös war. Das fand ich irgendwie. Da bin ich, sind meine Katzenvideos. Das gibt es ja immer wieder, wo selbst Ronaldo, wo man wirklich eine sehr zwielichtige Person ist, offenbar. Aber selbst er oder Zlatan Ibrahimovic, wo man so, die mit dem, wie die mit denen umgehen, so, finde ich. Wenn das manchmal so Kameras mitbekommt, finde ich immer sehr, sehr cool.
Ja.
Das stimmt.
Wenn die denen so ein bisschen die Angst nehmen und so kleine Spielchen machen, weil die ja, ja genau wissen, für den Kleinen ist jetzt quasi der größte Moment in so einem ganzen Leben und die eben nicht so arrogant daneben stehen und sagen, okay, business as usual, sondern sich runtergehen, die mal so, über Zlatan Ibrahimovic hat, glaube ich, ein paar Mal so dieses so, hab bei dem einen so am Ohr gemacht, dem hinteren so, weißt du, die so am Ohr schnipsen, dann so nach vorne geguckt und er hat es nicht gecheckt und keiner dreht sich um und dann dreht er sich wieder hin und sagt so, ich war's und so.
Ich denke da immer sofort an McDonald's, weil die das ja immer verlosen.
Ja, es gibt auch teilweise Vereine, wo man das kaufen kann. Das finde ich auch sehr unangenehm. Ja.
Beim SV Wesseling, also Spielervereinigung Wesseling, Wesseling-Urfeld, wird das nicht der Fall sein.
Ja, sehr gut.
Da ist es eine Ehrenaufgabe.
Machst du besser. Da hast du ja quasi 100% der Stimmgewalt als
einziges Mitglied. Ich bin ja Mitglied Nummer 63, glaube ich.
Warum hast du dich gerade umgeguckt? Hast du den Ausweis sonst dabei?
Ich habe den Ausweis immer dabei. Wo ist denn mein Portemonnaie? Wo habe ich das denn jetzt hingelegt? Warte mal. Muss ja irgendwo hier sein. Hier ist es, pass auf. Ich bin Mitglied Nummer. Warte.
Das zeigst du auch Kontrolleuren und sowas, ne? Wenn du irgendwie.
63.
Bokeberg
Nils. Laminiert. Schön.
Könnte Cover der Folge werden, glaube ich.
Unendlich gültig.
Ich kann immer ins Ulrike-Meifert-Stadion, glaube ich. Keine Ahnung.
Geil. So, und ihr beide geht jetzt schön zu Weezer, ne? Weezer. Deswegen seid ihr auch in Hamburg. Jetzt haben wir alles schon gehabt. Jetzt haben wir alles abgehakt. Wir haben es schon mal bei dir aufgenommen. Jetzt haben wir schon mal bei mir aufgenommen. Bei Nils ja sowieso schon in beiden Wohnungen.
Wahnsinn. Leute, schreibt uns mal, wenn wir bei euch mal aufnehmen sollen. Machen wir vielleicht mal als.
Vor allem sind wir jetzt auch offiziell Homies, ne? Ich dachte immer früher, Homie heißt quasi, wenn man gegenseitig mal bei sich zu Hause war, ist man
Homie. Ach, dann ist man Homie?
So, habe ich es immer verstanden.
Stimmt, macht Sinn.
Wegen Home.
Mir ist zum ersten Mal bewusst geworden, dass Nachname, das wird ja mit H geschrieben, wegen Nachnehmen. Ich dachte mal, wegen dem Nachnamen, den man hat, wenn man irgendwie mit seinem Namen zahlt.
Wie war der Nachname? Ach so.
Ja, das habe ich
Nachname.
Auch. Ja. Wenn man das nach.
Ich dachte auch wegen Nachname, weil man unterschreibt.
Aber macht sich.
Oh, da haust die Facts raus. Ja,
nice. Hören Sie uns auch nächstes Mal wieder zu. Bei der nächsten Folge Donny und Herm entdecken die deutsche Sprache.
Ach, der feine Herr.
Und vergessen Sie dabei nicht auf jeden Fall die Extra-Folge. Nils Bokeberg weiß alles besser. Folge 772.
Es ist höchste Zeit, dass wir alle drei in Urlaub fahren.
Kannst du vielleicht noch, schaffst du es noch zeitlich, noch ein kleines bisschen Blues-Harp hinten dran zu machen, wird man so damit in die Sommerpause gleitet?
Ich habe sie nicht dabei.
Aber nee, ich meine so, bevor die Aufnahme rauskommt, hier jetzt.
Wie, dann muss ich das ja noch extra aufnehmen zu Hause, nee, das schaffe ich nicht mehr.
Okay,
da bin ich schon so. Auf den Kanaren, nee, auf den Malediven.
Wegen deiner Firma dort.
Auf irgendeiner Insel, auf einer Insel, um einen Briefkasten aufzuhängen.
Aber ich muss sagen, ich freue mich jetzt schon auf unser großes Comeback im September, wenn wir auf der Bühne sind in Köln. Das wird, glaube ich, sehr lustig.
Ich glaube, wir haben noch nie so viel über einen Auftritt im Voraus so geredet und sowas. Worms wird immer einen Platz in alle unsere Herzen haben, auf jeden Fall. Das ist echte natürlich Wormser. Eingebrannt. Neulich habe ich übrigens
Du musst dich immer dann denken, wie wir damals, wo Maria fragte so, wie wollt ihr die Tour nennen? Und so, echte Wormser. Und dann wird sie diese Vorschau von diesem Event im Ticket bekommen, einfach eine echte Wormser.
Und dann war es halt wirklich, und auch, ich finde auch unsere letzte Tournamen so, auch so ein bisschen so, haben wir auch nicht lange drüber nachgedacht.
Das stimmt.
Was echte passt fertig? Wormser. Nee, was war es nochmal?
Jetzt habe ich wieder vergessen.
Keine Absicht. Keine Absicht.
Keine Absicht. Passt so. Und davor war ja Tübingen, Wesselingen, Tamachtita.
Ja, das war ein guter Tourname, der hat gut gepasst.
Hat nur keiner verstanden, weil das da dann immer, da waren wir ja nicht. Und dann stand das halt immer weiß. So. Das hat überhaupt
keinen Sinn gemacht. Ich stelle so geil. Plakate genau in den drei Städten waren wir nie. Oh Mann, ey.
Ich habe zuletzt die Anfrage bekommen, ob ich auftauchen möchte in der Image-Schwimm-Kampagne von Wesseling.
Oh, ey. Sowas von.
Fall. Ja, natürlich.
Auf jeden Fall. Kommt das dann immer so als Werbetrenner im WDR auch?
Dann wird es auch so ein bisschen so ein Glamour dann so ein bisschen so versucht zu zeigen, der ja vielleicht nicht unbedingt da ist. Ich meine, du bist ja nicht mehr da, ne?
Ja, aber trotzdem
Identifikation. Die wollen auf deinem
Fame-Rückspiel einmachen. Weißt du, du kannst den Wesselinger aus Wesseling holen, aber du kannst nicht Wesseling aus dem Wesselinger holen.
Du kannst den Wesselinger aus Wesseling holen, aber du kannst Wesseling nicht cool machen.
Die H-Blocks wohnen auch nicht mehr in Mannheim und sind trotzdem Identifikationsfiguren.
Aber die kommen aus Münster.
Ah, ja, stimmt.
Eiergranate.
Du Eiergranate.
Ich dachte nur, weil Henning Dingsmus bei den Mosinen Mannheim singt, dachte ich.
Ja, aber das ist ja alles Münster.
H-Blocks haben wir noch nicht. Noch eine neue Folge.
Ja, wir haben eine neue Folge.
Ach, schön. Wir sind am 16. September zurück, Leute. Das sind jetzt 200 Monate.
Ja.
Macht das Schönes
draus. Lass doch in der Zeit nochmal eine Bewertung für uns da. Mal schön 5 Sterne, wenn ihr Bock habt. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht.
Ja, ich bin gespannt, was ihr uns alles erzählen werdet aus den Ferien, was ihr da erlebt habt, liebe Zuhörer.
Finde ich
gerne auch. Gerne irgendwo aufschreiben und irgendwo hinschicken.
Ja.
Wir lesen das dann.
Ja, genau.
Also, alle, die, was anfing als ein Scherz, ist pure Arroganz. Und so. Ja, wir lesen das dann. Haben wir nicht auch irgendwo noch ein Gewinnspiel, was wir nie aufgelöst haben?
Wir haben immer noch 5 Millionen Tweets von wegen, ey Leute, wenn ihr twittert, Bähnchen finde ich besser als Bahn,
genau,
dann lesen wir eure Namen vor.
Ja, die kommt ja noch, die Folge.
Kommt noch die Folge, ja klar.
Kommt ja wahrscheinlich kurz nach der zweiten Videospiel.
Ey, aber ich hab eine Idee für unser Bähnchen zur 100. Bahn. Ja. Soll ich sie, weil wenn ich dir jetzt sage, dann müssen wir das machen.
Okay.
Ich habe folgende Idee. Und zwar haben wir das schon mal gemacht, glaube ich, zur 50. Folge, glaube ich auch, dass wir gesagt haben, Leute, schickt uns so Audioaufnahmen als Grüße, die wir dann einspielen. Stimmt. Jetzt habe ich gedacht, wir können den Next Step machen. Ich kaufe irgend so eine SIM-Karte und dann können die Leute uns per WhatsApp das dann schicken. Das ist dann einfacher als Sprachnachrichten. Dann können wir das so vorspielen. Findet ihr das gut?
Klar.
Ja. Okay, gut,
Leute. Wie so ein Drogendealer, so ein
Burnable-Handy.
Genau,
so Wegwerfform, ja. Obst genau. Samen.
Das Obst, ja. Die Polizei bei dir. Du wieder mit deinen Samen überall in den Taschen so. Was ist denn das für ein anderes Handy? Ja, das ist, ich habe einen Podcast. Da schicken mir so Leute einfach nur Nachrichten und ich antworte nie. Ja. So, also im Grunde genommen genau wie ein Drogendealer. Ja.
Sie bekommen nur Sprachnachrichten, okay? Ja.
Hören Sie doch mal rein und dann macht man es auch so, ey, Herr, was geht?
Aber Leute, dann könnt ihr euch ja schon mal überlegen, was ihr uns für Grüße schicken wollt.
Ja, spätestens jetzt ist klar, was für Grüße kommen. Ja, ich hätte noch gern 2 Gramm. 100 solche.
Ja, das ist eine sehr gute Idee. Das machen wir. Ja. Da bin ich sehr gespannt. Und ansonsten würde ich jetzt einfach sagen, Leute,
haut rein.
Auf zu Visa. Auf in den Sommer.
Auf
geht ins Freibad.
Macht was Schönes. Nutzt eure Zeit. Für was
hört Musik, legt euch an den Strand.
Musik,
lest ein
Musik,
Buch,
Musik.
Fummelt, spielt aneinander rum, spielt an euch selber rum.
Lernt Bluesharp.
Lernt Bluesharp, spielt an der Bluesharp rum. Und
spielt aneinander rum, während ihr an der Bluesharp rumspielt.
Ja, genau. Und wir hoffen, dass wir uns alle im September hier an dieser Stelle wiederhören.
Besucht Tübingen.
Besucht Tübingen, während ihr an der Bluesharp rumspielt.
Ja, genau. Nee, oder geht vor Boris Palmers Haus und spielt dort Bluesharp.
Da soll der an euch rumspielen.
Ja, genau. Oder stellt sein Kehrwochenschild um, das finde ich lustig. Obwohl ich mir jetzt, das wäre sogar ein Grund für ihn, mich, glaube ich, zu verklagen. So ist der sogar drauf.
Das glaube ich auch.
Ja.
Deswegen nehmen wir das alles sofort wieder zurück. Das nehmen wir alles sofort wieder zurück.
Natürlich.
Respektiert Boris Palmer.
Ja,
guter. Er ist euer Bürgermeister.
Er ist ein toller Politiker.
Er ist ein toller Bürgermeister. Er wird es immer sein. Der Bürgermeister der Herzen.
Schalten Sie auch das nächste Mal unseren satirischen Podcast wieder ein, wenn wir wieder zurück sind. Wie ich halt echt kurz Schiss habe.
Naja.
So, Boris, bisschen guter. Also,
Leute,
haut rein.
Wir gehen jetzt aufs Konzert und ihr geht in den Sommer.
So sieht's aus.
Bis in 2 Monaten.
Haut rein.
Tschüss. Auf Wiedersehen.
Gästelose Geisterbahn.